ein Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir digital zugeschaltet gegenüber Paul Josephak. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Perfekt.
Er ist Serial Entrepreneur und war in den letzten 20 Jahren sowohl Unternehmer als auch Risikokapitalgeber. Mit seinem Mitbegründer gründete er Anfang 2012 Liquid Labs, den Inkubator für die Otto Group. Ende 2016 wurde Paul gebeten, die Leitung von Otto Group Digital Solutions, der Muttergesellschaft von Liquid Labs, zu übernehmen. In dieser Position baute er neue Geschäfte für die Otto Group auf, war aber auch dafür verantwortlich, Innovationen für die Gruppe voranzutreiben und ein breites Portfolio von Technologieunternehmen zu managen. Im Jahr 2019 gründete Josephak gemeinsam mit Michael Backes, ebenfalls von Liquid Labs kommend, das Hamburger Fintech Receive. Es positioniert sich als Digital Debt Servicing Platform. Receive ist eine KI-gesteuerte Inkasso-Software. Die Vision ist es, das Inkasso durch KI und Verhaltenswissenschaften zu revolutionieren. Receive stößt Kunden zur Rückzahlung an und maximiert den Cashflow, reduziert die Kundenabwanderung und verbessert die Markentreue. Paul, stimmt das, was ich über dich vorgelesen habe?
Ja, so ziemlich. Ich korrigiere oder schleife ein bisschen die Anmoderierung. Also bei Otto, wir haben ziemlich bewusst immer gesagt, dass Liquid Labs kein Inkubator war. Also wir haben wirklich die ganzen Companies wirklich selber von der Pike aufgebaut. Also das heißt, der Michael Backes und ich, wir haben wirklich jede Firma, die wir damals aus der Taufe geholt haben, selber gegründet. Wir haben auch ganz am Anfang eigentlich, Michael hat selber das Code geschrieben und ich habe die ersten Kunden akquiriert. Und dann haben wir immer um uns drumherum die ganzen Teams zusammengestellt. Und dann nach und nach haben wir immer das Management weiter abgegeben an die entsprechenden Leute, die wir da in diesen Teams reingeholt haben. Mhm. Deswegen, also wir waren nicht wie ein Inkubator, der irgendwie von außen Teams angenommen hat. Wir haben wirklich alles selber aufgebaut und das alles innerhalb von Liquid Labs. Und dann Liquid Labs war eigentlich der Anfang von diesem ganzen quasi Plan von Otto, immer neue innovative Themen anzugehen. Und es kam zuerst Liquid Labs und dann irgendwann mal gab es so eine Muttergesellschaft, weil ein paar andere neue Sachen entstanden sind. Das hieß früher Finovato. Und Finovato wurde dann irgendwann mal umbenannt in Otto Group Digital Solutions. Und das war die Mutter, also das war quasi so eine Holding-Struktur. Und Liquid Labs war eine von den Töchtern, die innerhalb von diesem Innovationsstruktur beheimatet würde. Und dann habe ich dann irgendwann mal eigentlich die Geschäftsführung übernommen, als der vorherige Geschäftsführer gegangen ist. Mhm. Und ja, letztendlich war Otto Group Digital Solutions war nur so eine Holding. Und das hat dann ein paar Töchterunternehmen gehabt, die unter anderem auch Liquid Labs beinhaltet haben. Und ja, und das Liquid Labs an sich war da, wo wir die Firmen aufgebaut haben. Und als die dann ausgegründet wurden von Liquid Labs, waren die quasi als Tochterunternehmen im Otto Group Digital Solutions. Das war so quasi das Konstrukt. Deswegen OGDS an sich bedeutet gar nichts. Das ist nur eine Holding Company. Und das eigentliche Doing war innerhalb von Liquid Labs. Und dann kam später auch noch eine N2E dazu. Das war halt so eine Schwestergesellschaft, wo wir auch dann Commerce-Themen angegangen sind. Und das war sozusagen die Zeit bei Otto. Also das war die einzige quasi Ergänzung, die ich dafür hätte.
Ja, danke. Paul, man hört es ja an deinem Akzent. Du bist in Amerika groß geworden, stimmt das?
Ja, also der Witz, den ich immer sage, wenn jemand das sagt, sage ich, ich bin Slowake. Und dann sind die immer ein bisschen verdutzt, wo das Akzent herkommt. Nee, ich bin eigentlich gebürtiger Slowake, bin in Bratislava geboren und bin dann mit 5 Jahren quasi ausgewandert mit meiner Familie. Also ausgewandert ist nett gesagt, also wir sind geflohen, noch aus das kommunistische Tschechoslowakei. Deswegen auch, wenn mich jemand fragt, wo ich eigentlich bin, muss ich eigentlich Tschechoslowakei sagen und nicht Slowakei, weil es damals noch nicht getrennt war. Wir sind aber an der Ostküste aufgewachsen, also das heißt, ich bin mit 5 Jahren da angekommen und Englisch spreche ich fließend ohne Akzent. Aber ich bin dann mit 16 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen als Austauschschüler und habe dann so sozusagen meinen Werdegang in Deutschland angefangen. Und ja, also das Akzent ist quasi aus New York, aber Ich habe einen US-Pass und einen slowakischen Pass.
Du hast keinen deutschen Pass?
Nee, also wenn ich den annehmen würde, muss ich den US-Pass abgeben. Und genau deswegen habe ich den bis jetzt nicht angenommen. Aber meine Frau ist Deutsche, mein Sohn hat einen deutschen Pass. Also ich komme mit dem slowakischen zurecht, ist auch ein EU-Land. Deswegen also mit dem slowakischen Pass brauche ich keinen deutschen Pass, weil letztendlich ist das auch EU. Falls sich das irgendwann mal verändert und es keine Ahnung, ein Deutschland-Exit gibt oder ein Slowaken-Exit gibt, dann muss ich mir Gedanken machen, aber ich rechne nicht damit. Ich hoffe auch nicht, dass es
kommt. Nee, das ist nicht zu erwarten, glaube ich, ne? Aber sprichst du mit deinem Sohn Slowakisch?
Nee, ich spreche Englisch nur mit meinem Sohn. Also er wächst quasi zweisprachig auf. Das heißt, mit mir redet er nur Englisch und mit meiner Frau spricht er Deutsch. Okay. Aber das von Anfang an und er spricht beide Sprachen fließend und das war so ein Wunsch von uns, dass er beide Sprachen hat.
Ja, natürlich, das ist ja ein großer Vorteil, wenn man so bilingual aufwächst.
Ja, aber es hilft, weil auch Slowakisch würde er nicht lernen, weil es ist eigentlich, Slowakisch ist nett und schön und es würde mich freuen, wenn er es könnte, aber das kann er nicht gerade groß einsetzen, außer dass er mit seinen Großeltern spricht. Und wiederum deswegen Englisch, so dass er quasi mit meinen Eltern und meiner Schwester reden kann, aber das reicht, also Slowakisch haben wir auch überlegt, aber das bringt eigentlich recht wenig. Wir sind auch nicht so oft in der Slowakei, außer dass wir da zu Besuch sind und deswegen Deutsch, Englisch reicht und kann er vielleicht mal Chinesisch mal lernen oder keine Ahnung, was er sich dann vornimmt.
Naja, wenn er dann mal groß ist, ist das vielleicht eine der ganz führenden Sprachen, die man können muss im Business-Umfeld, ne? Aber
du, man fragt, ne? Also,
habe ich gehört.
Ja, also wenn ich mal jetzt sagen musste, was man in 20 Jahren braucht, also würde ich eher tippen auf Chinesisch als viele andere Sprachen, sagen wir so.
Als Slowakisch.
Ja, 100%. Ja, 100%.
Okay, das heißt aber, normalerweise gehen ja die Kinder den umgekehrten Weg, werden in Deutschland geboren und machen dann in Amerika den Austausch. Was hat dich denn damals dann an Deutschland gereizt, mit 16 hierher zu kommen?
Ja, also es war auch so ein bisschen so eine Zufall. Also wir haben eigentlich so eine Pflichtsprache quasi auf der Highschool gehabt. Also das heißt, im ersten Jahr, also die 9. Klasse, haben wir im Endeffekt 3 verschiedene Sprachen auswählen müssen. Man hat immer sozusagen so eine Drittel des Jahres eine Sprache ausprobiert, um dann irgendwann mal zu entscheiden. Und ich habe damals Spanisch, Deutsch und Französisch genommen. Mhm. Und das war relativ simpel. Mein Vater war noch in der Tschechoslowakei Fluglotse. Und in den osteuropäischen Raum musste man als Fluglotse Englisch können, Russisch und Deutsch, weil die Flüge, die aus Ost-Berlin quasi nach Tschechoslowakei geflogen sind, haben die Piloten quasi Deutsch gesprochen. Und das heißt also, zu Hause, als ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, wo kann ich mir Hilfe holen? Und weil mein Vater ein bisschen Deutsch könnte, war es immer natürlich das einfachste Weg. Ja. Und so kam ich zu Deutsch. Und so habe ich einfach mal wirklich angefangen. Also wir mussten ab der 10. Klasse dann eine Sprache wählen. Ich habe mal mich für Deutsch entschieden und in der 10. Klasse hatten wir auch eine Austauschschülerin bei uns. Die kam damals aus Dänemark, aber kam über die Rotarier. Und so habe ich dann im Endeffekt von diesem Programm sozusagen im Endeffekt Wind bekommen und habe mich dann beworben. Ich war der Einzige, der sich beworben hat, deswegen wurde ich auch angenommen. Also diese Austauschprogramme waren gar nicht so bekannt. Und das war der Punkt. Also ich weiß, dass, wie gesagt, wir haben die Schülerin, die bei uns war. Ich habe ein bisschen über sie dann quasi mitbekommen, was das heißt. Meine Schwester, die 3 Jahre älter ist, hatte sich auch mal über so ein Austauschprogramm informiert und hat mich dann auch ein bisschen gepusht, so nach dem Motto, probier das aus. Ja, und bevor ich es wusste, war ich im Flieger auf dem Weg nach Deutschland. Und ich habe ein Jahr in Lübeck verbracht. Und ich habe mich da wirklich in diese kleine Stadt verliebt. Ich sollte auch bei 3 verschiedenen Familien sein. Also dieser Austausch wird man immer quasi zu mehreren Familien hingeschickt. Aber die erste Familie hat mir so gut gefallen, dass ich das ganze Jahr bei denen geblieben bin. Und die sind nach wie vor wie Familie. Also ich sehe, dein Sohn ist mein bester Freund. Den sehe ich fast jedes Wochenende oder alle 2 Wochen. Ich bin Pate seiner Kinder. Und es ist einfach mal so richtig familiär geworden. Ja, und dann dummerweise habe ich noch meine Frau irgendwann mal aus Lübeck kennengelernt. Deswegen bin ich auch regelmäßig in Lübeck. Und das passt. Also irgendwie habe ich dann irgendwas immer nach Deutschland zurückgezogen. Mhm. So fing mein Weg in Deutschland an mit 16.
Okay, aber du bist dann wieder zurück zum Studium. Ich habe gesehen, du hast in
Genau. Ich habe quasi das Jahr hier gemacht, also auf dem Gymnasium, die 11. Klasse. Dann bin ich zurückgegangen, habe Highschool abgeschlossen in den USA. Habe auch in den USA studiert, aber ich habe dann während des Studiums extremst viel Zeit auch in Deutschland verbracht. Und im Endeffekt war ich dann sehr oft hier und habe schon irgendwie eigentlich eine Verbindung zu Deutschland gehabt. Und ja, so bin ich auch quasi, also einfach mal in Verbindung geblieben, habe auch einen Grund gehabt, regelmäßig hier zu sein, und ich wusste irgendwie, irgendwann gehe ich mal wieder. Also irgendwie war es dann immer so ein bisschen hin und her, ob ich in den USA bleibe oder irgendwann mal den Weg nach Europa zurückfinde. Aber ich fühlte mich einfach irgendwie wohl in Deutschland. Also ich fühle mich nach wie vor wohl. Also ich bin über 20 Jahre jetzt hier. Aber es zog mich immer irgendwie zurück nach Deutschland. Keine Ahnung. Und in den Jahren, die ich jetzt hier bin, habe ich auch viel von Deutschland gesehen. Weil ich war, wie gesagt, am Anfang war ich in Lübeck. Dann habe ich in Frankfurt gelebt, dann in Heidelberg, dann eine Zeit lang in Berlin, Hamburg. Bin ein bisschen rumgekommen und ja, wie gesagt, ich fühlte mich immer hier wohl. Nach wie vor.
Und hast du die schönste Stadt Deutschlands ausgesucht? Du lebst ja jetzt in der Nähe von Hamburg.
Ja, also arbeiten tue ich in Hamburg. Ich wohne ein bisschen außerhalb. Also eigentlich bin ich in Schleswig-Holstein, aber wir haben die Endstation von der U1 von Hamburg. Also ich sage, wir sind fast Hamburg. Also
okay, das heißt,
das zählt noch. Also wir sind 25 Kilometer von der Innenstadt, aber es ist gefühlt wie Hamburg, und ja, ich finde mich schon gut. Also wir sind auch oft in Lübeck, und es ist auf halbe Strecke zwischen Hamburg und Lübeck.
Eine ganz tolle Städte, absolut. Aber könntest du dir denn vorstellen, nochmal in den USA eine Firma zu gründen?
Ich kann mir nicht mal vorstellen, mal wieder in die USA zu ziehen. Also das würde ich, also jetzt würde ich das schon lange nicht gefragt. So ungefähr die ersten 10 Jahre hat man mich immer gefragt, wann gehst du zurück und machst du mal was da? Es gibt mehrere Gründe, warum ich das nicht machen würde. Also erstens möchte ich in den USA nicht leben. Also ich finde es super schön, da als Besucher oder als Tourist, sage ich fast, hinzufliegen. Mhm. Meine Eltern wohnen jetzt teilzeit in Florida. Nicht unbedingt das, wo ich immer hin will, aber früher waren die in der Nähe von New York. Ich war oft an der Ostküste und habe dann immer quasi einen Zwischenstopp bei denen hingelegt. Meine Schwester wohnt in Kalifornien, in Half Moon Bay, was quasi zwischen San Francisco und Silicon Valley quasi liegt. Mhm. Deswegen bin ich auch gerne da zu Besuch. Aber ich bin auch einfach nicht mehr Ami. Also ich fühle mich da einfach nicht mehr einheimisch. Ich fühle mich wirklich mehr als Europäer. Ich kann mich da bewegen, noch relativ entspannt. Aber auch das Kultur in Firmen, auch die Art zu arbeiten und wie die Leute ticken. Ich meine, San Francisco zum Beispiel ist auch was anderes als New York zum Beispiel. Aber ich fühle mich einfach mal nicht mehr zu Hause da. Darüber hinaus habe ich auch mein Netzwerk in Europa aufgebaut. Also ich bin jetzt deutlich über 20 Jahre hier. Ich habe meine ganze Karriere quasi hier aufgebaut, unterschiedliche Stationen und quasi unterschiedliche Jobs. Aber das Netzwerk habe ich hier. Das habe ich auch extremst zu spüren bekommen, als wir jetzt im Fundraising waren für Receive. Also da habe ich wirklich gemerkt, wow, okay, ich kenne genug Leute. Also es war auch für uns, ich will nicht sagen deutlich einfacher, aber mindestens die Ansprache von VCs, weil ich das entsprechende Netzwerk mitgebracht habe, war deutlich einfacher. Und ich habe das Gefühl, ich könnte auch Fuß fassen, wenn ich mal nach USA gehe. Also ich hätte sicherlich kein Problem, mal dahin zu gehen und auch was zu gründen. Aber ich frage mich, warum soll ich nach USA noch gehen? Es sind genug Leute da. Ich habe auch irgendwie mir vorgenommen, das Ganze hier in Europa irgendwie zu begleiten. Also ich habe auch in den 90ern noch, als ich damals ganz am Anfang meiner Venture-Karriere war, ich habe gesagt, naja, Venture Capital braucht 20 Jahre in Europa, um sich irgendwann mal mit USA messen zu können. Und ich glaube, inzwischen sind wir da. Ich glaube, Europa ist extrem gut positioniert inzwischen. Bin auch selber ein bisschen stolz daran, eigentlich da ein bisschen daran mitgearbeitet zu haben. Also 2000 bis 2012 war ich quasi als VC unterwegs, habe viel gesehen, viel begleitet, was hier in Europa passiert ist. Ich habe auch viele von diesen VCs, die heutzutage noch tätig sind und echt erfolgreiche große Fonds managen, kennengelernt, als sie noch Investment Manager waren oder Investment Analysts in deren Jobs damals. Es freut mich auch zu sehen, dass viele von den Leuten jetzt wirklich was aufgebaut haben und auch viele Companies. Ne? Also es war so 2002, 3, 4. Da gab es keine so richtigen Exits. Es war teilweise ein bisschen so mau in Europa, aber inzwischen haben wir die Zalandos der Welt und große Exits und so weiter und so fort. Die Rocket Internet hat sich quasi entsprechend etabliert. Wir haben quasi in London echt starke VCs. Skandinavien ist extrem stark. Ja, es
das
hat
stimmt
sich
ja.
wirklich viel getan. Osteuropa kommt auch. Ich meine, wenn man überlegt, eine UiPath aus Bulgarien, jetzt irgendwie 7 Milliarden wert, ist wirklich Bombe, was sich getan hat. Und ich bin ein absoluter Mini-Teil davon gewesen. Aber irgendwie war ich schon seit den 90ern in dieser Branche unterwegs, in unterschiedlichen Facetten und Positionen. Aber ja, ich bin irgendwie verbunden damit. Deswegen, also für mich ist auch da keine Vergangenheit in den USA und ich habe keine Verbindung zu dem, was da passiert ist. Also ich habe ein bisschen Silicon Valley begleitet, weil ich bin auch regelmäßig da seit 2000. Und ich habe auch viel mitgenommen. Ich habe auch den Vorteil gehabt, dass ich einen extrem starken Namen hinter mir hatte, als ich noch SAP Ventures aufgebaut habe. Das heißt, also ich bin immer mit dem Brand SAP aufgetaucht in Palo Alto und habe Termine bekommen wegen dem Brand, nicht wegen meiner Person. Es war halt so, das ist der von SAP. Aber ich
Der
habe auch
Tür öffnet.
über, ja, es hat extremst gut funktioniert. Und ich habe auch also wirklich hochrangige Leute kennengelernt. Also wirklich so, die teilweise so die Götter diese Venture-Branche habe ich damals echt quasi treffen können. Einfach weil ich gesagt habe, ich komme von SAP und ich bin extra aus Europa hierher gekommen und habe einen Termin bekommen. Ich habe es natürlich immer so ein bisschen so eingeleitet, so nach dem Motto, ich bin den weiten Weg gekommen, gib mir ein bisschen Zeit. Und dann fühlten die sich schlecht, dass jemand so weit angereist ist. Und dann hat man seinen Termin bekommen. Aber ich habe auch genug Leute kennengelernt und habe das auch ausgenutzt. Also muss man auch sagen, also diese Verknüpfungen nach USA waren extrem hilfreich. Aber ich habe immer versucht, das hier in Europa entsprechend zu positionieren. Also, und das hat auch extremst geholfen, einfach mal regelmäßig zu sehen, was da drüben passiert und so ein
Glaube
bisschen die
ich.
Learnings immer von da aus zurück nach Deutschland zu holen.
Na, weil du sagtest, oder viele, na, andersrum, viele blicken ja doch sehr nach Amerika und es wird dann immer so herausgearbeitet, die sind da so viel weiter und die Unternehmenskultur. Aber so wie ich dich gerade verstanden habe, willst du das auch gar nicht zwingen, ne? So ein Arbeiten wie in den USA, oder?
Also ich jetzt für mich nicht, genau umgekehrt, also da ich glaube nicht, dass das widersprüchlich ist. Wenn mich jemand jetzt anspricht, der irgendwie Anfang 20 ist oder 19 oder so und überlegt sich, ob er studieren will, den oder die würde ich einfach mal sagen, pack zusammen, geh nach Kalifornien und lebe mal 5 Jahre quasi im Silicon Valley und versuch irgendwie deinen Weg zu finden. Scheißegal, was du machst, penn bei jemandem auf dem Couch und lern mal ein bisschen das Kultur kennen. Und dann kannst du mal wieder zurückkommen und kannst dann entsprechend quasi ausgebildet sein für Deutschland oder für Europa. Also ich bin der Erste, der sagt, also wenn du kannst, besonders wenn du jung bist, geh rüber und lern mal einfach mal das Kultur kennen, lern mal einfach mal, wie die Leute da arbeiten, weil es gibt sonst keinen Weg, wirklich zu verstehen, wie es in Silicon Valley abgeht. Und damit sage ich jetzt nicht nur Silicon Valley, da muss man auch sagen, also Asien ist auch extrem stark, sei es Indien oder China.
Das ist meine nächste Frage gewesen. Du würdest sie noch in die USA schicken oder würdest du sie mittlerweile sogar eher nach China schicken?
Ich muss gestehen, also wenn mein Sohn irgendwann mal mit 18 oder 19 sagt, wo soll ich hin, sage ich ab nach Beijing, gehe mal 5 Jahre quasi irgendwo in China leben und da wirst du auch extrem viel mitnehmen. Oder China oder Singapur oder wo immer. Hauptsache, dass er quasi nicht hier bleibt. Und ich würde wirklich jedem Jugendlichen sagen, entweder mal dahin oder dahin, um einfach mal zu sehen, was dein Wettbewerb ist. Also ich
Oh
sage
ja.
das immer intern bei mir in der Firma. Ich sage, unser Wettbewerb ist nicht der, der hier vor Ort sitzt und quasi so irgendjemand, der Inkasso in Deutschland macht. Mein Wettbewerb ist der Chinese, der Inder oder der Chinese oder Inder, der in Silicon Valley sitzt oder wo immer diese Person herkommt, der quasi diese entsprechende Arbeitskultur sich hat. Und bereit ist, auch entsprechend hart zu arbeiten. Und das Wettbewerb ist enorm. Und das ist das einzige Nachteil, was ich hier in Europa sehe, war hier ist, also ich sage immer so ein bisschen mehr Lifestyle geprägt. Das heißt also, Leute sind deutlich mehr fokussiert auf den entsprechenden Balance und sagen so, ja, nicht zu viel Job, nicht zu viel Privatleben, immer so eine gute Mischung. Ich stehe 100% dazu. Also ich bin Mitte 40. Ich habe es mir auch quasi erarbeitet, dass ich ein bisschen Lifestyle haben kann. Trotzdem arbeite ich quasi extrem viel, weil jetzt als Gründer habe ich keine Wahl. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, USA und jetzt auch China und Indien sind absolut eigentlich die Messlatte. Und die haben wir jetzt auch bei ein paar Firmen in Europa. Also ich glaube, es gibt wirklich Unternehmer, die inzwischen auch in Europa das genau richtig machen und die ackern richtig hart und pushen und wissen, dass das Wettbewerb enorm ist. Ja, aber wie gesagt, also man muss auch global denken. Also das Wettbewerb ist fast nie vor Ort. Das heißt, auch wenn ich in Deutschland sitze, ist mein Wettbewerb von überall. Und wenn ich mal nicht weiß, wie die halt ticken, dann habe ich auch einen Wettbewerbsnachteil. Und deswegen sage ich, also ob man hier ist oder wo immer, also man soll wissen, was es da draußen gibt. Und ja, wie gesagt, ich sage das meinen Teams, die Leute, die noch nicht irgendwo international gearbeitet haben. Ja, wie gesagt, es gibt eben eine Chinese oder Inder, der bereit ist, im Büro zu schlafen. Der schickt mal irgendwie das Geld nach Hause. Der sieht seine Familie alle 6 Monaten. Dem ist, verzeih mein Deutsch, also quasi Lifestyle und Work-Life-Balance scheißegal. Mhm. Und ob ich das jetzt so unterstütze, ob das richtig ist, ist eigentlich egal. Aber das ist das Wettbewerb. Und wir arbeiten gegenüber Leuten, die entsprechend bereit sind, alles zu geben. Und ich versuche das auch ein bisschen so zu prägen. Also ich sage wirklich, also man muss auch hier und da abschalten. Also ich bin absolut ein größter Fan davon, dass man auch ein bisschen Work-Life-Balance hat, weil den Burnout mit 25 oder 30 zu haben, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nur, so irgendwie das Gefühl, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten kann und nie mehr Gas gibt. Also ich bin eher dafür, dass man eigentlich diese Höhen und Tiefen hat. Also manchmal muss man deutlich mehr arbeiten und wenn es gerade etwas ruhiger ist und entspannter, dann soll man wirklich auch eigene Gesundheit, Familie und so weiter und so fort. Es gibt aber so einen Spruch, den ich mal gehört habe, also ich habe keine Ahnung, wo ich das gehört habe, und es ist eigentlich bitter, aber leider ist es wahr. Also wenn du jünger bist und als Unternehmer arbeiten willst, gibt es 3 Sachen, auf die man fokussieren soll oder kann. Also es ist quasi Gesundheit, Familie oder Karriere. Und dann heißt es aber, wähl mal 2. Und wenn man das zu Ende denkt, wenn man 2 davon immer wählt, ist das die Realität. Aber eine davon leidet immer, weil es quasi nicht im Fokus stehen kann. Es ist bitter, aber es ist leider wahr. Und das ist ein bisschen, was ich immer quasi besonders jungen Leute sage, dass man das berücksichtigen muss. Weil jemand da draußen wird genau diesen Mindset haben. Und wenn man wettbewerbsfähig sein will, leider sind wir gezwungen, einfach mal mitzumachen.
Aber du arbeitest ja gerne, ne? Das hatten wir ja irgendwie im Vorgespräch auch besprochen. So habe ich dich verstanden. Du arbeitest gern, aber auch viel.
Und ich liebe das, was ich mache. Und, und deswegen, also für mich ist auch viel, was man als Arbeit bezeichnen würde, sehe ich als einfach das, was ich sowieso machen würde. Yeah. Also ob ich jetzt quasi das als Arbeit betrachte oder als etwas, was ich gerne tue. Ich meine, ich mache zum Beispiel, also ich mache gerne viel Sport. Also ich bin sehr sportlich, bin früher Eishockeyspieler gewesen und ich bin irgendwie immer sportlich geblieben. Und deswegen, also finde ich immer die Zeit, also ich bin nicht per se religiös. Meine Religion ist irgendwie Sport, dass ich einfach mal regelmäßig zum Sport komme. Und dafür finde ich die Zeit. Aber sonst habe ich nicht unbedingt jetzt viele Hobbys, außer mal hier und da mich sportlich zu beschäftigen. Und darüber hinaus habe ich eine 4-jährige Sohn. Also das ist auch meine zweite Hobby. Und sonst arbeite ich. Ich versuche ein bisschen Familie und quasi ein bisschen Gesundheit mal irgendwie zu vereinen. Aber sonst arbeite ich. Aber das heißt auch nicht, also jetzt doofes Beispiel. Ich fahre viel Rad, also Rennrad. Aber während ich unterwegs bin, versuche ich immer irgendwo abseits im Wald zu fahren, sodass ich mir Podcasts anhören kann. Und dann höre ich immer Podcasts, wenn ich fahre, weil ich sage, die Zeit einfach mal blöd auf dem Rad zu sitzen, kann ich auch doch irgendwie anders nutzen und kann mir dann auch entsprechend Podcasts anhören. Und ich höre nicht unbedingt per se Podcasts, die halt irgendwie von Celebrities oder sowas sind. Ich höre mir Podcasts, die halt mit meinem Job zu tun haben. Und das ist so, wie ich halt ticke. Also ich sage einfach, das ist so für mich. Also mir macht es einfach Spaß, dieses entsprechende Leben zu führen. Ich habe auch Gott sei Dank mir so eine entsprechende Position erarbeitet, dass ich sage, also ich muss nicht unbedingt Multimillionär sein. Mir reicht das wenig, was ich habe und ich arbeite gerne für das, was ich tue. Wenn man ein bisschen was noch dazu verdient, finde ich es auch nett. Aber ich bin nicht mehr von das Geld entsprechend angetrieben. Und aber wie gesagt, wiederum würde ich genau das Gleiche machen. Also mir macht es wirklich Spaß und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich es gerne tue. Und Gott sei Dank habe ich auch eine Frau, die das unterstützt. Also meine Frau weiß das, sie hat mich auch genauso kennengelernt. Und meine Frau hält mir auch enorm den Rücken frei. Also wir haben uns auch, bevor ich überhaupt Receive gegründet habe, haben wir uns extrem ausführlich ausgetauscht, was das eigentlich heißt, wie lange das auch oft dauert. Also mindestens 5 bis 7 Jahre ist man in diesem Aufbau eines Startups und da muss man entsprechende Kompromisse treffen. Und da habe ich Gott sei Dank eine Frau, die mir den Rücken so weit es geht frei hält. Und das war eine bewusste Entscheidung von uns beiden. Und wie gesagt, also wenn sie da nicht mitmachen würde, hätte ich auch keine Chance, das zu wuppen. Also das war aber das ist ein Lifestyle, die wir gemeinsam entschieden haben. Ne? Also.
Das heißt, ist sie denn bei euch im Unternehmen tätig oder ist sie wie
löst sie? Nee, meine Frau ist Lehrerin. Meine Frau ist Lehrerin und kann deswegen auch quasi ihre Arbeitszeit entsprechend anpassen und sie arbeitet auch nicht Vollzeit. Das heißt, sie nimmt deutlich mehr quasi von den entsprechenden Verantwortungen für unseren Sohn. Und investiert auch sehr viel Zeit. Also wir haben auch bewusst uns entschieden, dass wir auch viel Zeit für unseren Sohn nehmen wollen. Aber da ist sie überwiegend damit beschäftigt. Wie gesagt, ich versuche auch jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, mit ihm auch Zeit zu verbringen. Und am Wochenende ist teilweise immer jeden Tag einen entsprechenden Zeitblock quasi heilig und sozusagen für ihn vorgesehen. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Aber wiederum heißt das auch, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, dass ich oft um 5 Uhr morgens schon am Rechner sitze und arbeite 2-3 Stunden vor, bevor ich ihn zur Kita fahre. Und ich habe schon 3 Stunden hinter mir, bevor die meisten Leute eigentlich mit dem Tag anfangen. Das heißt aber auch nicht, dass ich bis Mitternacht am Rechner sitze. Also ich bin eher sehr früh im Bett. Also ich bin meistens schon um 10 längst im Bett. Also ich gehe quasi, nachdem mein Sohn ins Bett geht, auch selber ins Bett und stehe dann früh auf. Und für mich ist auch diese Ruhe morgens einfach besonders jetzt, wo die Sonne schon um 5 Uhr morgens scheint. Also ist die schönste Zeit zum Arbeiten.
Ja. Das stimmt, ja. Ich habe das jetzt in der Corona-Zeit, habe ich das tatsächlich auch so gemacht. Ich gehöre nämlich eher zu den Spätaufstehern oder beziehungsweise zu denen, die nachts arbeiten würden. Aber Corona-bedingt bin ich natürlich auch sehr früh aufgestanden, um einfach was wegzuschaffen. Und da habe ich genau die Erkenntnis gemacht, die du gerade geschildert hast. Es ist morgens sehr, sehr angenehm im Grunde zu arbeiten, wenn man genug Kaffee getrunken hat, die Augen offen zu halten. Aber das hat Qualität, absolut.
Ich finde auch, Corona hat quasi auch bei mir eine entsprechende Auswirkung, also dass ich auch deutlich mehr zu Hause war. Also ich habe schon auch davor sehr viel Homeoffice gemacht, weil ich auch mich deutlich besser konzentrieren kann. Ich habe auch den Vorteil, dass ich hier, ne, wie man hinter mir sieht, eine geschlossene Tür habe und eine quasi separaten Raum, also eigenes Büro habe. Und es ist auch angenehm ausgestattet. Ich habe eine Couch hier neben mir. Ich kann mich auch aufs Couch setzen. Ich kann hier am Arbeitsplatz sitzen. Ich habe meine ganzen Akten und alles hier. Was es natürlich extrem angenehm macht. Mhm. Mein Kind ist auch nicht ständig an der Tür, obwohl er hier und da mal reinkommt, aber ist mir auch egal.
Das ist ja mittlerweile auch, es ist ja ganz normal. Wie oft hat man jetzt Calls gehabt, ne, wo Kinder reinkamen?
Das ist egal. Ich finde es sogar angenehm. Also, wie oft ich jetzt mit Leuten, die ich irgendwie quasi nur geschäftlich kenne, mal im Gespräch vorne, die Frau oder der Mann quasi hinten durch, sagt mal Hallo oder das Kind kommt und ist am Schoß. Die Hunde laufen hin und her, also bei mir ist auch oft mein Hund hier quasi hin und her zugange. Mhm. Und ich fand das irgendwie super angenehm, also auch einfach mal schön, einfach mal zu sehen, was bei den Leuten zu Hause passiert. Und irgendwie war das deutlich familiär, obwohl man nicht mal zusammen saß. Ne? Also, aber wie oft kriegt man so den Einblick? Also ich fand es schön. Also ich fand es eine positive.
Ja. Genau. Was reizt dich denn an dem Thema Inkasso? Das ist ja nun nicht das allerbeliebteste Thema, oder?
Inkasso ist komplett sexy, ne? ich muss wirklich sagen, also die Thema an sich, also wenn man das von außen betrachtet, kennt man Inkasso als mega negatives Begriff, besonders in Deutschland. Mega. Wenn das Begriff Inkasso gesagt wäre, das quasi automatische Denke bei mir im Kopf, Moskau Inkasso. Weil ich weiß noch, damals gab es irgendwie Stern TV oder Spiegel TV, hat so eine Sendung gemacht zum Thema Moskau in Kassow, die halt immer gestohlene Autos aus Moskau zurückgeholt haben. Und die Jungs, die da gearbeitet, sahen alle aus wie Verbrecher oder Türsteher aus. Und das war so im Endeffekt vor 10, 15 Jahren mein Begriff in Kassow, oder meine Verbindung mit dem Begriff in Kassow.
Und ich verbinde mit in Kassow immer so ein bisschen Gerichtsvollzieher.
Ja, auch. Oder irgendwie Inkasso, dann denke ich gleichzeitig GEZ und irgendwie so jemand, der an der Haustür steht und irgendwie mit einer sehr negativen Betrachtung. Wir sagen das auch oft in unseren, ja, sozusagen Beschreiben von dem, was wir machen, dass es war auch ein Begriff und auch eine Industrie, wo das einzige Reaktion darauf war auf Englisch Fight or Flight, also das heißt kämpfen oder abhauen. Also die automatische Reaktion war immer eine oder das andere, aber sonst gar nichts. Also das heißt, sobald man irgendwie dieses Begriff in den Mund genommen hat, war es eine mega negative Assoziation. Und als wir bei Otto angefangen haben, also wir haben mit Liquid Labs eigentlich für Otto neue Themen aufgebaut. Das war ursprünglich immer sozusagen das Konzept, was hinter Liquid Labs stand. Wir haben gesagt, also Geld gibt's wie Heu am Markt und genug VCs und alles pipapo, Unternehmer gibt's auch. Aber oft, was mir gefehlt hat als Investor und auch was ich oft gehört habe von den Startups, mit denen ich zu tun habe, ist, dass sie immer gerne eigentlich diese Verbindung zu den großen Konzernen hätten. Also das heißt eigentlich so, Konzerne zu hebeln und auch die entsprechenden Assets, die in einem großen Konzern zur Verfügung stehen und oft überhaupt nicht genutzt werden, die zu hebeln. Und wir haben dann damals, als wir bei Liquid Labs angefangen haben, ursprünglich ganz am Anfang war Liquid Labs für EOS unterwegs. EOS ist die Inkasso-Tochter von Otto. EOS ist auch extrem erfolgreich. Also das Otto-Konzern tut sich sehr gut, eine EOS zu haben, weil es extrem profitabel ist und im Endeffekt sehr viel Gutes für die Gruppe tut. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung damals von den CFO, der inzwischen nicht mehr bei Otto ist, der uns damals ins Leben gerufen hat. Er hat gesagt, mit uns gemeinsam, lass uns mal das unterstützen, was gut funktioniert. Also wir wollen nicht unbedingt Geld hinterherwerfen in Sachen, die nicht funktionieren. Lass uns lieber die Stärken der Gruppe nehmen und da quasi innovativ unterwegs sein. Und deswegen haben wir ganz am Anfang uns wirklich sehr viel beschäftigt mit EOS, um zu sehen, was in dieser gesamten Inkasso-Tochter da passiert. Und so haben wir eigentlich deren Geschäft kennengelernt. Und ich fand das extrem spannend, war, wenn man ein bisschen tiefer so den Einblick hat, was wirklich Inkasso heißt und was in diesem gesamten Inkasso-Branche passiert. Und das sind riesige Konzerne, die das machen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ich meine, der Marktführer in Europa hat 15.000 Angestellte oder so. Wenn man dann aber auch sieht, was da eigentlich gemacht wird und was wirklich Inkasso heißt, da passiert deutlich mehr als, ne, Keule rausholen und hinterherjagen, dass jemand Geld verzahlt. Es gerade immer noch so ein bisschen so eine Grauzone. Also ich will nicht unbedingt jetzt sagen, also dass alle Inkasso-Unternehmen Heilige sind. Das sind die immer noch überhaupt nicht. Aber wir haben dann ein bisschen so quasi die Decke hochgehoben und haben gesehen, was da quasi darunter liegt. Wir haben auch die hässlichen Beine gesehen, aber da waren auch Opportunitäten und da waren auch Chancen, die wir erkannt haben. Und das ist das, was mich in der Branche quasi am meisten im Endeffekt bewegt hat, was zu tun. Und wir haben damals, also Michael, mein Mitgründer, wir haben damals, glaube ich, 2014 oder so, waren wir in den USA drüben und haben eine Firma da gesehen namens True Accord. Und True Accord war quasi im Inkasso-Segment unterwegs. Und die haben schon damals mit einer Software angefangen, die haben das Humanistic Approach verfolgt. Also die haben gesagt, also Inkasso soll eigentlich im Interesse des Kunden sein und man soll versuchen, mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Und das fand ich super, weil das hat einiges gesagt, das Konzept Inkasso eigentlich auf den Kopf gestellt. Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, wir haben auch schon eine Firma in dem Segment aufgebaut. Also wir haben eine Firma namens Collect AI gegründet. Also Michael und ich sind die Gründer davon. Wir haben das Ganze die ersten Jahre aufgebaut. Das heißt, wir kennen auch Collect AI innen und auswendig. Wir haben das auch ursprünglich für EOS aufgebaut. Das war so das Ziel. Es gibt auch Gründe, warum ich auch nicht mehr damit beschäftigt bin. Aber wir haben viel gelernt und wir haben gesehen, was wir eigentlich noch besser machen wollen. Und das war auch ganz ursprünglich dann, oder letztendlich war das auch der Grund, warum wir irgendwann mal auch Receive gemacht haben. Aber wir haben extrem viel mit Collect AI gelernt. Wir haben auch viel verkehrt gemacht und auch gesehen, dass da quasi die Positionierung nicht das ist, was wir eigentlich wirklich machen sollen. Das hat auch in diesem Kontext bei Otto einfach nicht funktioniert, weil solange du eigentlich so eine richtige Inkasso-Unternehmen am Hals hast und irgendwie ist das Ganze immer miteinander verbunden, ist es sehr schwierig, dann eigentlich das zu machen, was wir letztendlich mit Receive umsetzen wollen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich fand das einfach faszinierend, was so alles eigentlich in diesem Segment los ist. Und das Inkasso per se, dass man bei jemandem anruft und sagt, zahl mir mein Geld zurück, ist so ein absolutes Minimum von dem Ganzen. Da ist so viel, was drumherum passiert. Und wenn man überlegt, also, dass man auch dann mit den entsprechenden Schuldnern quasi Ratenzahlungen vereinbart und dann darüber hinaus auch noch eigentlich zu Ende denken versucht, die auch als Kunde zu behalten, nicht einfach mal sozusagen auf den Deckel zu gehen, bitte zahlen und nur so nach dem Motto, jetzt bist du uns scheißegal. Es gibt so viel, was man da eigentlich anknüpfen kann. Und wenn man eigentlich sieht, wie die Branche funktioniert, wenn man dann davon redet, dass man irgendwann mal Inkasso-Portfolios kauft und dass man dann im Track der Dienstleister ist, um diese Inkasso-Portfolios zu bearbeiten und wieder quasi so eine ganze im Endeffekt Branche für sich entstanden ist, wo diese Portfolios hin und her verkauft werden. Und wie die finanziert werden, also diese Akquisitionen für diese Portfolios und wie viele Firmen sich in diese Branche da quasi bewegen. Der normale, quasi Otto-Normalverbraucher hat gar keine Ahnung, was eigentlich in diesem Segment passiert. Und je mehr wir eigentlich uns damit beschäftigt haben, desto spannender fand ich. Und ja, wie gesagt, jetzt nach 5, 6, 7 Jahren in der Branche finde ich es extrem spannend. Also es macht mir auch wirklich Spaß, da innovativ unterwegs zu sein. Und es ist auch so ein Segment, der extrem verschlafen ist, vielleicht das falsche Begriff. Die Incumbents, also die quasi groß geworden sind über den letzten 10 Jahren in dieser Branche, die sind extrem erfolgreich, höchst profitabel und extrem intransparent. Also die wollen nicht transparent sein, weil das eigentlich deren Geschäftskonzept unterstützt. Und deswegen, also für mich ist es auch ein bisschen so, diese Branche ein bisschen aufzumischen. Das macht mir Spaß. Ich bin gerne auch quasi etwas provokativ unterwegs und wir wollen auch was verändern. Und das ist so letztendlich das, was uns antreibt. Aber wie gesagt, die Branche an sich, also da kann man so viel machen, da kann man so viel verändern. Und ich glaube jetzt, also dumme Zufall hätten wir nie planen können. Aber Covid wird natürlich zu extremen Problemen führen, die auch dann mit sich eine So-Welle ziehen. Also letztendlich im Moment ist es nicht gerade aktuell. Aber sobald sich alles wieder beruhigt, es werden extrem viele Rechnungen gerade nicht bezahlt. Es gibt Leute, die halt nicht in der Lage sind zu zahlen. Und das sind alles Probleme, die man lösen muss. Und das ist so letztendlich, was wir angehen. Und ich fühle mich da auch relativ gut damit, dass wir das Ganze auch, ich würde sagen, irgendwie ein Gesicht kennen im positiven Sinne. Ne? Also das heißt auch der irgendwie in eine schlechte Situation geraten ist, dem zu helfen, sein Problem zu lösen. Also wir nennen auch, wir machen Resolutive Dialogue. Resolutive heißt, eine Resolution zu suchen. Also wir suchen immer eine Lösung. Es geht nicht nur darum, dass wir das für uns optimieren. Wir holen unsere Kohle zurück und scheißegal wie und was für Mittel wir nutzen und was für, ja, so auch teilweise, was für eine Grauzone wir ausnutzen, das effektiv umzusetzen. Ich hoffe, dass das dann antworten kann, was mich da anspornt.
Doch, total. Also du scheinst gerne auch so ein bisschen, ja, gegen den Strom zu denken. Also wenn du sagst, dass du diese Branche auch so ein bisschen verändern möchtest, heißt es ja irgendwie, wir machen nicht so weiter so intransparent wie bisher und auch das Image ein bisschen aufzupolieren von Inkasso, weil es ist ja genau das, was du geschildert hast. Da steht irgendwann so ein GEZ-Mitarbeiter irgendwie in so einem schlecht sitzenden Anzug vor mir und will mein Geld zurückhaben, irgendwie so, ne?
Ja, also ich gebe einfach ein Beispiel und das ist auch, also ich finde es auch vollkommen irre und das ist, was man nicht zu Ende oft denkt. Die Inkasso-Branche an sich und teilweise ist es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, weil es regulatorisch auch dementsprechend sich unterscheidet. Aber jetzt Beispiel, also wirklich in eigenen Fall, also jetzt als Receive, wir haben bei einer Bahncard eigentlich eine Zahlung irgendwie übersehen, aber das lag daran, dass die Rechnung irgendwie ins Büro ging während der Covid-Zeit. Und das würde dann entsprechend nicht rechtzeitig bedient. Extrem schnell würde diese Rechnung weitergegeben an einen namentlich bekannten Inkasso-Agentur. Ich will nicht unbedingt jetzt Namen nennen, kann man sich denken, es sind wenige in Deutschland, die das bekommen hätten. Und auf einmal haben wir auf eine 220-Euro-Bankcard-Rechnung eine 70-Euro-Inkasso-Gebühr. Ich meine, das ist vollkommen irre, wenn man sich das überlegt. Für was? Und natürlich sagen die Inkasso-Agenturen, das ist für die Kosten, die die haben. Aber sorry, also Kosten von 70 Euro, also die haben mir quasi kein Stück Gold mitgeschickt. Und die Kosten, die halt da immer zusammenzahlen, die rechnen zusammen sogar die Miete des Hauses in die Kosten ein. Und das ist völlig kriminell, kann man fast sagen. Ich will das nicht sagen. Das sage ich jetzt nur provokativ. Die dürfen das, weil regulatorisch ist das erlaubt. Das wird die auch irgendwann mal verändern. Aber dass ich 70 Euro zahlen muss, dass ich halt eine entsprechende Mahnschreiben bekomme, ist irre. Und wenn die mir noch sagen wollen, dass sie halt diese Gebühren haben, weil die da quasi Tausende von Leuten sitzen haben, die da einen entsprechenden Schreiben aufsetzen. Ich meine, wir haben 2020, man schickt eine E-Mail, man kann alles vollautomatisiert abwickeln. Und weil irgendwie diese Firmen irgendwie in 97 oder 99 stecken geblieben sind und nicht mal in der Lage waren zu digitalisieren, weil die auch quasi fett geworden sind in der Branche, die haben so viel Geld verdient. Man merkt, dass ich auf einmal sehr passioniert rede, weil ich das einfach mal wirklich, also ich finde, das ist nicht, also gerecht ist das falsche Begriff, es ist nicht richtig. Und mit den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, digital gesehen, ich meine, wenn ich mir mal auch noch überlege, ich bekomme eine Mahnschreiben und dann muss ich mich hinsetzen, eine 14-stellige IBAN eintippen, irgendwo in irgendwelchen quasi irgendwelche Maske auf dem Desktop. 2020, ich kann alles mit dem Telefon machen, super einfach, aber wenn es um Inkasso geht, ist es wirklich irgendwo in der Vergangenheit stecken geblieben. Also ich bin überrascht, dass die noch nicht mal mir sagen, die haben mir eine Fax geschickt und weil ich kein Faxgerät habe, soll ich noch mehr zahlen, weil ich rechtzeitig den Fax nicht empfangen habe. Wenn die es könnten, würden die das noch so machen und die würden Faxen noch schicken, um schön die ganzen Kosten hochzutreiben. Und das ist wirklich irre. Also dass das nicht schon eigentlich auch aus der Welt reguliert ist, finde ich auch eigentlich schade. Und das kommt aber noch. Ja. Das kommt. Und das wissen alle in der Branche. Und trotzdem bin ich eigentlich wirklich überrascht, dass da die digitale Transformation nicht schneller kommt. Klar, die sind immer noch höchst profitabel. Das muss man verstehen. Und das ist genau richtig. Leider muss ich genau sagen, wenn ich ein Manager wäre in einer großen Inkasso-Agentur, wäre ich auch überhaupt nicht dazu geneigt, Geld jetzt auszugeben für Innovation. Mindert mein Bonus. Also ich bin, wenn ich Jahr auf Jahr gemessen werde, auf das quasi Zahl, was am Ende dasteht, wäre ich vollkommen irre, jetzt Millionen oder Milliarden in die Innovation zu stecken. Nur irgendwann mal wird das die alle einholen. Und besonders, wenn die regulatorisch dann nicht mehr in der Lage sind, das zu tun. Und wenn dann auch noch die digitale Challenger wie wir, es gibt auch andere, wir sind nicht die Einzigen, die dann im Endeffekt die gesamte Branche komplett digital umsetzen, dann schauen wir mal, wie sich die Branche irgendwann mal vielleicht ins Abseits manövriert. Und wie gesagt, das sind auch Firmen, die halt wirklich teilweise digital überhaupt nicht angekommen sind. Und andere Branchen würden schon digitalisiert, auch mit Gewalt. Also das heißt, die mussten einfach mal digitalisieren. Wenn man jetzt einfach mal guckt, also ich vergleiche mein Kassel ein bisschen so mit der Automobilbranche. Auf einmal kommt Tesla, baut eigentlich am Ende des Tages ein Auto. Aber es ist eine vollkommen anderes Art Auto und eine vollkommen andere Art, mit dem Auto umzugehen, als es die Branche macht. Aber nach wie vor machen VW und Ford und Toyota und wer immer noch ihre quasi Diesel- und Spritautos. Und von innen natürlich höchst komplex. Und ich meine, Tesla baut da quasi eine riesen iPad hin. Es ist ein super simple Auto. Das Motor ist so groß wie ein Koffer. Super einfach zu reparieren und erfüllt eigentlich das, was wir alle brauchen. Und auch immer Tesla mehr wert als quasi die ganze Automobilbranche, wenn man die Aktie seit ein paar Wochen betrachtet.
Das also möchte Receive das neue Tesla werden im Inkasso?
Also ich möchte mich also erstmal nicht so hochschrauben, weil wir finden auch noch unseren Weg. Also wir sind erst im zweiten Jahr und ich finde es auch also fast zu amerikanisch zu sagen, ich werde der Marktführer und ich will der Tesla werden. Also das ist wirklich so typisch. Wir wollen hoch hinaus. Also wir sagen, wir wollen quasi der digitale Marktführer in Europa werden. Und wir bauen halt eine Software für Inkasso. Wir sind aber noch quasi dabei, uns zu positionieren, auch zu schauen, wie das am besten quasi in den Markt ankommen kann. Und wer weiß, also ich meine, am Ende des Tages, wir sehen auch quasi die ganzen großen Spieler in der Inkasso-Branche auch als Abnehmer für unsere Lösung. Das heißt, also ich will nicht jetzt einfach mal gegenschießen. Also das heißt nicht, dass ich sage, hey, die ganzen großen Ofen, die will ich alle mal abschießen. Das ist gar nicht das, was wir eigentlich vorhaben. Wir sagen, wir wollen einfach in der Branche das Ganze quasi ins jetzige Zeit bringen und das da entsprechend zu digitalisieren. Ich meine, ganz am Anfang, also unsere Vision damals mit Collect AI war zu sagen, hey, also wir können eigentlich eine komplementäre Firma aufbauen zu dem, was EOS macht. EOS hat einen entsprechenden Standing und auch einen entsprechenden quasi Kundenbestand im Markt und man kann mit einer digitalen Lösung das Ganze ergänzen. Das war so der ursprüngliche Plan hinter Collect AI. Also ich will das nicht verdeutschen. Was war nie Collect AI, es war immer Collect AI. Sonst muss es Collect KI heißen, wenn man das auf Deutsch sagen will. Also Collect AI war so quasi damals schon das, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir sind auch inzwischen weiter und sagen, also wirklich so eine Standalone-Software-Spieler ist eigentlich notwendig. Wir sehen uns auch nicht als Inkasso-Agentur. Das wollen wir auch nicht sein. Also das Inkasso-Geschäft per se ist Commodity. Also wirklich das Geld eintreiben an sich ist kein Rocket Science. Das können auch die Großen sehr gut, weil die da die ganzen Call Centers und Operations sitzen haben. Die haben die Tausende von Leute da sitzen, die halt die entsprechenden Fälle arbeiten können. Und letztendlich ist die Frage, ob man die ganzen Leute braucht. Also das kann man alles digital machen. Oder umgekehrt, man stellt eigentlich diese ganzen Leuten, die halt in der Branche aktiv sind, einfach mal Tools zur Verfügung, um das Ganze wirklich effektiver zu machen, statt eigentlich hin und her zu telefonieren und jemand zu sagen, dass sie nicht bezahlt haben. Kann man eher mit den Leuten reden und immer nach Lösungen suchen und quasi produktiv mit den Schuldnern zusammenarbeiten an einer Lösung.
Das heißt, ihr baut eher die Software für die Digitalisierung der Inkasso-Unternehmen?
Ja, also wir bauen im Endeffekt eine Software, mit der man seine gesamte Inkasso-Prozesse abbilden kann. Und wir sehen das im Endeffekt in mehreren Stufen. Also wir sagen, in vielen Firmen muss man erstmal das Inkasso oder die entsprechenden Workflows im Inkasso digitalisieren, weil die sind teilweise noch extremst manuell. Da wird auch regulatorisch gesehen verpflichtend, nochmal ein physisches Brief zu schicken, also wie zum Beispiel in Deutschland. Also man kommt nicht darum, dass man ein Schreiben mal rausschickt. Also das muss man nach wie vor machen, aber man kann dann quasi parallel auch eine E-Mail schicken und wenn die E-Mail nicht aufgemacht wird, kann man auch mal über eine SMS oder einen anderen Kanal digital den Endkunden adressieren. Und das ist so, was wir als unterste Schicht von dem, was wir tun, sehen, also Automatisierung von diesen ganzen Workflows. Das nächste Schritt, was wir da drin sehen, ist also die entsprechenden Daten daraus zu ziehen, weil die Daten, die produziert werden in diese gesamten quasi Abläufen hin und her, sind extremst wichtig. Und die beeinflussen auch quasi oft das Kerngeschäft von unseren Kunden. Das heißt, nicht, wenn wir mit einer Inkassoagentur reden, aber die Banken, also wir haben in dem Banken- und Finanzsegment zuerst angefangen. Und das heißt, wenn jemand Kredite rausgibt, kann man eigentlich die Daten aus den gesamten Inkassoprozessen quasi ernten und die können das beeinflussen, was man im Lending-Geschäft macht. Das heißt, also man muss erstmal automatisieren und digitalisieren, dann kann man auch die Daten entsprechend rausziehen und analysieren und danach kann man optimieren. Und das ist, wo das quasi KI bei uns ins Spiel kommt, weil wenn man die Daten hat und die Prozesse digital abbildet, dann kann man mit KI alles deutlich einfacher gestalten und deutlich unabhängiger von Menschen einfach mal gestalten. Und am Ende des Tages ist es auch nicht Rocket Science per se. Also im Endeffekt schickt man ein Schreiben raus oder eine Kommunikation, um das richtig zu sagen. Man wählt einen entsprechenden Kanal, wo man meint, dass es am wahrscheinlichsten bei dem Endabnehmer ankommt. Und man macht es so einfach für den Endabnehmer zurückzukommen, indem man einen Kanal zur Verfügung stellt, der komplett digital ist, der so quasi auch abgebildet ist, wie es der Endkunde gerne hat, entweder per Mobile oder per einer Landingpage am Rechner, egal, also Hauptsache digital. Und man bietet dem als Kunde, genau wie im Kundendienst, man sagt, ich will, dass der Kunde König ist, will ich ihm genauso in diesem Inkasso-Prozess auch quasi als Kunde ist König mal die entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, dass alles in beide Richtungen so einfach wie möglich abläuft, um da so viel, wir sagen immer Friction auf Englisch, also so viel Reibung aus dem Ganzen rauszunehmen. Und immer mit einer entsprechenden kollaborative und quasi lösungsorientierten Ansatz. Also am Ende des Tages muss es immer quasi Richtung einer Lösung sich entwickeln. Und man will eigentlich dem Schuldner, also ich hasse das Begriff Schuldner per se, weil ich sage das auch ungerne, man will dem Kunden eigentlich mal eine Lösung zur Verfügung stellen. Und dass beide quasi glücklich daraus kommen. Also es soll auch am Ende des Tages im Endeffekt eine Win-Win-Situation sein, dass beide Seiten gewinnen. Und auch, dass also am Ende des Tages der Kunde auch erhalten bleibt. Also manchmal kann man eigentlich nicht immer die Kundenbeziehung retten, weil es dann schon so weit ist, dass man eigentlich nichts anderes machen kann, als quasi dann irgendwann mal gerichtlich das Ganze zu klären. Dafür sind auch noch die ganzen Inkassoagenturen quasi da. Die können das auch gut, also dass sie auch das Gerichtliche entsprechend umsetzen. Nur alles bis dahin kann komplett digital abgebildet werden. Und um deine Frage zu beantworten, wir wollen eigentlich diese Software-Ebene zur Verfügung stellen. Wir wollen keine Inkassoagentur werden. Also wir wollen auch unseren Umsatz mit Software verdienen und nicht mit Inkassoagenturen.
Aber die Frage wirst du dir ja dann häufig gefallen lassen müssen. Ist Receive ein Copycat von Collect AI oder worin unterscheidet ihr euch konkret?
Ich würde sagen, das ist eine deutliche quasi Weiterentwicklung davon. Ich meine, Collect AI hängt von EOS ab. Also Collect AI ist innerhalb des Otto-Konzerns. Die werden auch nie unabhängig agieren können. Es ist letztendlich verbunden mit einer EOS. Und die sind auch verbunden mit einer EOS, weil alles, was sie im kaufmännisches Mahnwesen machen, muss dann irgendwann mal abgegeben werden an EOS. Das heißt, die arbeiten eigentlich auch schon zusammen mit einer EOS und sind auch dann dementsprechend positioniert, dass sie das kaufmännische Mahnwesen machen. Und die sind auch letztendlich eigentlich genauso getrieben, halt quasi über diese Inkasso-Gebühren teilweise ihren Geld zu verdienen. Wir stellen einfach mal eine Softwarelösung. Wir sind eine Softwarefirma. Wir stellen eine Softwarelösung zur Verfügung und wir verkaufen auch gerne, also präferiert eigentlich als White-Label-Lösung, an unseren Klienten, das heißt also, das sind die gleichen Kunden, die auch die großen Inkassoagenturen bedienen. Und wir sagen, also ursprünglich war das ganze Sinn und Zweck von dem, was wir angegangen sind mit Collect AI und jetzt wirklich zu Ende quasi umsetzen wollen mit Receive, ist, dass wir sagen, es gibt einen Trichter. Der Trichter fängt bei der Bank, bei dem Lender, bei dem Händler, wo immer, der fängt irgendwo da an und da in diesen Trichter fließen die ganzen quasi Kunden, die halt nicht rechtzeitig bezahlt haben. Und am Ende des Tages sollte eigentlich nur das Minimum rauskommen aus dem Trichter, was wirklich in das gerichtliche Inkasso-Prozess reinfällt. Und bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir so viel es geht mit Software bedienen. Und wirklich, also wir wollen unser Geld damit verdienen, dass wir nur die Software zur Verfügung stellen, dass unsere Klienten das dementsprechend selber umsetzen, so viel machen, wie es geht, weil diese ganzen Prozesse und das Learning und das Know-how und diese Domain-Expertise in dem Software eigentlich drinsteckt. Und das Software ist dann letztendlich auch irgendwann mal selbst optimierend. Das ist, wo das ganze KI ins Spiel kommt. Das ist die Vision, wohin wir wollen. Aber wie gesagt, also wir positionieren uns eher quasi auch im Enterprise-Segment. Also das heißt, wir gehen auch nicht die ganzen kleinen Kunden. Also das haben wir auch bei Collect.ai gelernt. Also da die ganzen kleinen Kunden zu bedienen, da wird man nie wachsen, weil da viel zu wenig zu verdienen ist. Also wenn jemand quasi 5 Inkassofälle im Monat hat, was will er zahlen? Der ist bereit, irgendwie 4,99 € pro Fall zu zahlen. Damit wird man nie sein Geld verdienen. Und ich glaube, das ist auch, wo eigentlich unsere Konkurrenz hängen geblieben ist. Also das haben wir auch gesehen, als wir Collect.ai aufgebaut haben, und das haben wir bei den Konkurrenz auch gesehen. Und ich habe auch quasi bei Twitter gesehen, dass ein paar von den Fragen in diese Richtung gingen. Wir haben einfach gesehen, dass die halt gezwungen würden, irgendwann mal wirklich diese auch Inkasso-Agentur zu werden. Also eine Collect.ai, nein, weil die dürfen es nicht. Die mussten quasi immer an EOS abgeben. Aber die anderen im Markt, die paar Namen, die man kennt, die würden fast gezwungen, Inkasso-Agentur zu werden. Und es ist relativ simpel. Man verdient verdammt viel Geld damit. Und wenn man quasi teilweise irgendwann mal umsatztechnisch Break-Even angehen will, ist der einfachste Weg, eine Inkasso-Agentur zu werden und auch diese Inkasso-Prozesse selber umzusetzen, auch bis zum Gerichtlichen. Entweder macht man das in-house oder gibt es einen Partner. Aber damit kann man dann seinen entsprechenden Umsatz steigern. Es ist deutlich schwieriger, sich zu positionieren als Softwarelösung. Aber irgendwann mal, wenn man sich das Ganze zu Ende denkt, wird die Softwarelösung eigentlich der Gewinner sein. Also Software is eating the world, wie Mark Andreessen gesagt hat. Leider muss ich den ganzen Inkasso-Spieler sagen, Software is gonna eat your business. Sag ich auf Englisch, whether you like it or not. Und ob wir es sind oder jemand anderes, die werden irgendwann mal ersetzt mit Software. Das ist keine ob, es ist nur eine Frage von wann.
Wie groß ist denn dein Zeithorizont? Also was glaubst du, dass wann ist es soweit, dass die Software...
Ja, so, das ist auch sehr schön. Es passiert auch so viel, ne? Also, es wird regulatorisch passiert viel. Ich glaube auch, dass das gesamte Geschäft, also auch Inkasso an sich, ist deutlich internationaler. Also, Beispiel, wir haben unser erster große Kunde, geht mit unseren 17 Ländern live, weil er international agiert. Man kann viele von den Prozessen einfach mal wieder abbilden, 1:1 in unterschiedlichen Ländern. Es gibt immer Anpassungen pro Land. Aber man kann im Endeffekt eine zentrale Lösung haben. Wenn ich die großen Spieler im Inkasso-Segment mal betrachte, eine kenne ich etwas besser als anderen, aber wir haben noch ein paar andere uns näher angeschaut. Und die sind in 20 Ländern und haben 20 unterschiedliche IT-Systeme. In jedem Land haben die ein anderes IT-System, weil die immer sich das gesamte Geschäft zusammengekauft haben. Das heißt, die sind nicht in der Lage, zentral zu arbeiten. Also wirklich pro Land, die haben teilweise völlig unterschiedliche IT-Teams. Und das ist extremst ineffektiv. Arbeiten auch in nicht miteinander, kostet Geld, kostet auch Zeit. Und ja, wie gesagt, also man kann eigentlich mit einer Lösung in dem Segment deutlich erfolgreicher werden. Und das ist so, zu deiner Frage, was Zeithorizont angeht, das ist nicht jetzt kurzfristig machbar. Also wir haben uns eigentlich gesagt, also jedes Startup braucht 5 bis 7 Jahre, bis es sich positioniert. Also wir sind erst im zweiten Jahr, wir sind noch nicht mal 1,5 Jahre alt im Moment. Und unter 5 Jahren kann man es vergessen. Also ich bin schon lange auf der anderen Seite als Investor. Also mindestens 5 Jahre dauert es immer. Und durchschnittlich 10 Jahre, bis man eigentlich zum Erfolg kommt, obwohl es quasi Overnight Successes gibt, wie man das immer kennt. Also jeder denkt, Facebook ist über Nacht groß geworden. Und SAP und wie immer die alle heißen, sei es Salesforce, was immer. Und wenn man
Ich sagte, TikTok hat es ja jetzt geschafft, sehr schnell, sehr erfolgreich zu werden. Aber, ja,
aber ich würde wetten mit dir, dass es nicht über Nacht war. Wenn man die ganze ich weiß nicht, wann TikTok gegründet wurde, aber es ist nicht 1 Jahr alt. Also ein paar Jahre alt ist es schon. Wenn man jetzt sich überlegt, ein gutes Beispiel ist Slack. Auf einmal haben alle Slack genutzt und jeder hat gesagt, Slack ist riesengroß über Nacht. Slack ist schon, glaube ich, 7 Jahre alt.
Ja, ich kenne Slack schon ganz lange.
Ja, und das ist der Punkt. Also es gibt paar, die es wirklich schnell schaffen, kriegen so ein bisschen so Snap. Ich glaube, Snap ist deutlich schneller gewachsen. Die waren wirklich in 1 oder 2 Jahren extrem groß, weil es ein bisschen so einen Hype erwischt hat. Aber wiederum, wir machen Enterprise Software. Also meine Kunde, also ich rechne bei meinem Kunden, dass ich einen Vertriebszyklus habe von 12 bis 18 Monaten. Das heißt, meine Kunde kauft nicht etwas von mir und setzt es in 2 Wochen um. Das sind Prozesse, wir sind das quasi einfach mal bewusst. Wir sind auch quasi in der Branche lange unterwegs. Das ist auch der Unterschied, also wieder um die ursprüngliche Frage zu beantworten. Wir sind ein Enterprise-Software-Anbieter. Wir sind nicht jetzt einfach mal Software für jeden. Wir bauen wirklich für die größeren eine Software. Wir wissen, wie lange es dauert, das einzusetzen. Wir sind auch quasi ziemlich versiert da drin. Das heißt auch die Kunden, also unsere Kunden, Klienten nennen wir die, sind auch happy, wenn wir auftauchen, weil wir kapieren einfach, wie es bei denen intern funktioniert. Das heißt, wir erwarten nicht, dass wir immer binnen 2 Tagen eine Antwort bekommen. Manchmal dauert es 2 bis 4 Wochen, bis du eine Antwort bekommst, weil die Mühlen etwas langsamer im Konzern hart drehen. Aber darauf sind wir auch aufgestellt. Deswegen zu deiner Frage, also wie schnell können wir groß werden? Naja, also wenn ich mal weiß, dass ich 12 bis 18 Monate pro Kunde brauche, dann muss ich mindestens 2, 3 Jahre quasi abwarten, bis ich so einen richtigen Proof of Concept habe und einen entsprechenden Erfolg nachweisen kann. Aber deswegen sind wir auch sehr gut finanziert und wir haben auch eine entsprechende Strategie, halt entsprechend finanziert zu sein, um auch die Zeit zu haben. Wir haben auch unseren Investoren gesagt, also in den ersten 2, 3 Jahren kannst du keine großen Gewinne, sogar nicht mal große Umsätze mal erwarten, weil wir müssen auch bei unseren Kunden auch lernen. Und wir sind auch extrem dankbar, welche gute Kunden jetzt am Anfang gewonnen zu haben, wo wir auch extrem viel in dem Prozess der Zusammenarbeit mit denen auch noch dazu lernen. Und dadurch wird das Software entsprechend optimiert und jeder weitere Kunde profitiert davon. Also 5 bis 7 Jahre, also 5 bis 7 Jahre habe ich mir als Mindest quasi Anlaufzeit genommen. Ich habe aber auch nicht vor, nach 5 bis 7 Jahren zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig, raus. Also ich möchte was aufbauen, was wirklich marktführend ist. Und Firmen brauchen mindestens 10 Jahre, eigentlich wirklich so in die Marktführung wirklich zu kommen, besonders in diesem Segment. Ne? Also wir sind nicht irgendwie im Consumer Internet oder so unterwegs. Und da braucht man einfach mal die Zeit und das Geduld.
Wann war denn für dich so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, du gehst raus aus diesem Konzernigen und jetzt hast du das ja wieder offensichtlich mit Konzernen zu tun. Du kennst ja so eine DNA von so einem Konzern. Wann war denn für dich der Zeitpunkt zu sagen, ich gehe da jetzt raus?
Ja, was heißt, geh da raus? Also ich bin genau mit Receive unterwegs, weil ich quasi nicht da komplett raus bin. Also das Mindset haben wir nach wie vor, dass man mit den Konzernen gut umgehen kann. Also wir haben das, Michael und ich haben das extremst gut gelernt bei Otto, hat da im Konzern zu manövrieren. Ich glaube, wir haben das auch die 7 Jahre, wo wir da waren, extremst erfolgreich gemacht. Obwohl ich natürlich enorm auch angeeckt habe am Ende des Tages. Ich habe auch immer gesagt, also ich habe politisches Kapital gehabt. Und der war irgendwann mal aufgebraucht. Also das wusste ich. Ich dachte, dass ich das verspielt hätte nach 2 Jahren. Es waren 7 Jahre. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich deutlich schneller bei Otto raus bin. Genau umgekehrt haben wir da eine extrem gute Zeit gehabt. Wir haben super viel quasi erreicht. Wir haben auch extrem viel umgesetzt. Auch Collect AI war super. Ich meine, es hat nicht provokativ gesagt, aber auf Kosten von Collect AI haben wir extrem viel gelernt und können das jetzt noch besser machen. Wiederum, weil wir auch in dem Konzern immer verkaufen mussten, also wir mussten uns auch jederzeit positionieren, haben wir auch dementsprechend dann ja auch das entsprechende Geduld gelernt und das nutzen wir jetzt auch, wo wir auch an unseren Endkunden, die halt große Konzerne sind, verkaufen. Also bin ich raus, ja, jetzt bin ich in einem kleinen Startup und arbeite nicht mit diesem ganzen Konstrukt um mich drumherum. Und es ist natürlich extrem angenehm, die ganzen Ressourcen zu haben und die ganzen Leute zur Verfügung. Jetzt sind wir ein kleines Team und müssen alles selber umsetzen. Aber das, ja, wie gesagt, wir sagen immer Domain-Expertise dazu. Wir sind aus dem Konzern raus. Wir haben viel in diesem Segment gelernt und deswegen positionieren wir uns auch da. Jetzt sind wir quasi halt ein Startup, aber wir haben mit großen Konzernen zu tun und wir fühlen uns da wohl. Ich bin auch der Letzte, der sagt, Konzern ist scheiße oder Konzern ist schlecht. Also es sind einfach mal Firmen, die positioniert sind und wir möchten auch mit denen zusammenarbeiten. Ich hoffe, das antwortet die Frage.
Das beantwortet sie total, aber ich meine, du hast ja schon einige Schritte bist du ja gegangen. Ich meine, du warst ja auch mal Investor, bevor du zu Otto gegangen bist. Ja. Es gibt ja offensichtlich immer wieder so Punkte in deinem Leben, wo du sagst, so jetzt ist Zeit für Veränderung. Also raus aus dieser VC-Struktur, rein in den Konzern und dann raus ins Unternehmertum. Macht in der Rückschau immer alles Sinn, aber wie das so schön ist, der rote Faden ergibt sich ja erst in der Rückschau.
Ja, bei mir 100%ig. Also das war überhaupt nicht geplant. Also ich glaube, bei mir war es eher so komplett opportunistisch. Ich habe immer versucht, das zu machen, was mir Spaß gemacht hat. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich möchte das hebeln, was ich bis dann gelernt habe. Und bei mir war es so, ich habe auf der unternehmerischen Ebene angefangen. Dann bin ich, also ich war bei einer großen Anwaltskanzlei, habe quasi sehr viel zu tun gehabt mit Börsengängen. Bin dann von dieser Position ins Venture Capital gestiegen, aber erstmal bei einem Konzern-VC, also SAP. Dann aus diesem Konzern-VC bin ich halt zu einem privaten VC-Fonds gegangen, einem kleinen regionalen Fonds. Und als ich dann zu Otto auch ging, wir haben gesagt, also Michael war früher auch im VC-Bereich tätig, wir haben gesagt, wie können wir innerhalb von Otto eigentlich die entsprechenden Learnings verbinden miteinander. Und dann Konzern, Startup, Venture Capital, Das war die Backfiling von dem, was wir bei Liquid Labs gemacht haben. Und wie gesagt, als wir jetzt dann noch mit Receive gestartet haben, haben wir gesagt, wie nehmen wir das, was wir alles gelernt haben, und setzen das wieder in einem Startup um. Also ich bin eigentlich, der rote Faden hat mich genau dahin zurückgeführt, wo ich irgendwann mal anfing. Aber ich habe versucht, immer die entsprechenden Learnings mitzunehmen, weil ich bin auch sehr großer Befürworter dafür zu sagen, Geld, also im Sinne von Investmentgeld, reicht nicht aus. Auch entsprechende Kunden erstmals reichen nicht aus. Man muss ganz viel eigentlich um einen Startup aufbauen, um mittel- oder langfristig Erfolg zu haben. Und deswegen waren so meine Entscheidungen für das, was ich gemacht habe, immer irgendwie damit verbunden, so was kann ich noch lernen? Oder was kann ich mal ausprobieren? Also klar, ich habe auch bei Otto, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich dann irgendwann mal aufs oberste Ebene irgendwie mitgestalte. Ich habe nie mir Gedanken gemacht, irgendwie ins Vorstand zu Otto zu kommen. Das wäre für mich, also kam eigentlich nie in Frage. Irgendwann mal habe ich dann aber sehr viel mit dem Vorstand zu tun gehabt und habe gedacht, oh, also hier mitgestalten wäre auch schön. Wäre für mich kein Weg. Also ich bin kein Vorstandsperson. Ich passe da auch nicht hin. Ich bin auch nicht bereit, mich so dermaßen anzupassen, wie ein Vorstand in ein großes deutsches Unternehmen das machen muss. Ob man es will oder nicht, kann man einfach nicht alles gestalten, wie man es will. Man kann nicht um sich schlagen und einfach mal Sachen umsetzen, weil man muss immer quasi in den entsprechenden Team und mit Konsensus arbeiten. Und es gibt viele Konzerne, wo man auch noch in privaten Konzernen eine Familie hat dahinter, was aber auch nichts anderes ist, als wenn man börsennotiert ist und man quasi Aktionäre hinter sich hat. Also es ist anders, aber frei. Und deswegen für mich gab es keinen Weg, so nach dem Motto, ich möchte Vorstand bei Otto werden. Haben mich auch Leute mal gefragt, aber das war, es erstens gab es die Chance nicht, also ich hätte es auch nie geschafft. Und zweitens habe ich dann irgendwann mal gemerkt, okay, ich habe alles gelernt, was ich hier lernen kann. Und der Weg war auch zu Ende. Also wir sind sozusagen glücklich auseinandergegangen. Aber die waren auch bereit, mich gehen zu lassen, sagen wir so. Es kam auch zu dem Punkt. Aber es ist auch vollkommen normal. Ist auch okay. Also ich glaube, ich habe auch viel bewegt bei Otto. Habe ich alle als Befreundete gesehen? Nein. Habe ich auch oft angeeckt, ja, denken viele da, ich bin Spinner, ja, ich denke aber auch, dass die Spinner sind.
Was sagst du so offen?
Die haben es auch anderen gesagt über mich, man wird nicht immer geliebt, ich will auch nicht immer geliebt sein, ich bin nicht zu Otto gegangen, um mir Freunde zu finden, ich bin da hingegangen, um etwas quasi zu gestalten und umzusetzen, und ich glaube, wir haben das auch gut gemacht, also wie gesagt, ich sage das ganz positiv, ich habe so viel bei Otto gelernt. Ich meine, es war extremst hilfreich für meinen Werdegang. Ich habe auch die Zeit genossen. Ich bin extrem stolz auf das, was wir eigentlich auch aufgebaut haben mit Michael. Da waren wir wirklich so mit klein. Damals haben wir auch noch mit dem Mark Berg, also den muss ich auch erwähnen, weil er auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Mark war damals angestellt bei dem Finanzvorstand von Otto. Und Mark hat da auch extremst viel beeinflusst. Und ganz am Anfang waren es Mark, Michael und ich. Und wenn man sich überlegt, also wenn ich noch an die Zeit da zurückdenke, wie klein das war und was wir da letztendlich alles auf die Beine gestellt haben, bin ich trotzdem happy, das gemacht zu haben. Ich glaube, man kann sich nicht beklagen. Also OGDS existiert nach wie vor und die Firmen, die wir auf die Beine gestellt haben, werden auch genutzt. Also die Bekannten sind halt quasi CollectAI und RiskIdent. Da gab es aber auch eine IoT-Firma, die halt relativ erfolgreich intern läuft. Es gibt auch OCD, On-Demand Commerce, das haben wir auch gestartet, aufgebaut, dann das Team dazu geholt. Also man ist schnell vergessen, wenn man raus ist, aber ich bin froh, dass das Ganze weiterläuft. Ich habe zwar nichts damit zu tun, aber ich gucke immer noch aus der Ferne so auf mein Baby und was wir da alles auf die Beine gestellt haben und freue mich auch für die ganzen Manager, die das aufbauen. Ne? Das sind auch Leute, die wir damals geholt haben, also die Jungs von On-Demand Commerce, also wir alle persönlich eingestellt. Die habe ich auch für den Team. Wir haben die Idee gehabt, die haben dann weiter aufgebaut und die positionieren sich jetzt erfolgreich. Die Geschichte wird immer ein bisschen verschwommener, je weiter man davon entfernt ja, kommt. Ja. Ich lache.
Was war denn die erfolgreichste Gründung?
Aus dieser Liquid Labs Zeit? Ich glaube, Liquid Labs war die erfolgreichste Gründung. Labs war das erfolgreichste. Ich glaube, dieser On-Demand Commerce ist einfach mal eine richtig coole Sache, weil ich On-Demand Commerce macht quasi Fulfillment. Und Otto baut auch das ganze Plattform auf. Also Otto will konkurrieren mit Amazon, mit diesem Marketplace-Thema. Und wir haben damals die Idee gehabt für On-Demand Commerce, weil wir gesagt haben, Otto hat auch als Tochter Hermes. Und diese Fulfillment quasi ist eine Komponente, die halt im Otto-Kontext fehlte. Und das haben wir auch beim Konkurrenz gesehen und wir haben gesagt, können wir bestens mit dem, was schon bei Otto zur Verfügung steht, quasi aufbauen und die entsprechenden Hebeleffekte ausnutzen. Mhm. Deswegen, also wenn man mich wirklich fragt, was das größte Potenzial hat, ist es On-Demand-Commerce. Ich glaube, Bordergru, was auch an Hermes ging, war auch extrem erfolgreich. Also Bordergru war so quasi diese internationale Komponente zu dem, was Hermes macht, also internationale quasi Logistik. Die haben auch das Gesamte mit Mehrwertsteuer und Einfuhrzoll und so weiter und so fort übernommen als Softwarelösung. Und Bordergru ist nach wie vor da und ist Teil von dieser Hermes International. Das ist dann wirklich aufgegangen in Hermes, auch sehr schnell. Also wir haben das nach einem Jahr so ausgegründet. Das ging zu Hermes und wurde weiter aufgebaut. Also die zwei sehe ich auch als sehr erfolgreich. Und wie gesagt, Collect AI ist noch auf dem Weg. Also ich hoffe, dass es denen auch gut geht. Also wie gesagt, ich kenne die Leute, die da noch sind. Wir sind jetzt mit den eigenen Sachen unterwegs, aber ich sehe nicht per se Collect AI als Konkurrenz. Wir versuchen mal eine etwas andere quasi Ende des Segments anzugehen. Und wie gesagt, also wir sind auch irgendwie auch, wir haben das einfach mal hinter uns gelassen. Deswegen, also wir sind, ich gucke auch nicht mehr so Richtung Otto. Ich gucke nach vorne, okay. Ich gucke mal, was will ich jetzt machen? Die Zeit habe ich da mitgenommen, viel gelernt. Dass ich jetzt ständig mal schaue, was bei Otto passiert. Man ist immer raus und ich lasse auch die Leute, die da sind, einfach machen. Also was soll ich da regelmäßig machen? Die wissen, was die tun und die Leute, die jetzt auch dafür verantwortlich sind, haben ihren Weg gefunden, haben sich positioniert. Es ist jetzt was anderes, als Michael und ich das Ganze noch quasi gemacht haben. Wir waren da etwas weniger konzernig, würde ich fast sagen. Aber das ist auch die Entwicklung. Wir haben auch gesagt, irgendwann mal wird das total konzernig und wird irgendwie wirklich innerhalb des Konzerns eingebunden. Also Michael und ich haben die ersten 7 Jahre alles getan, uns so fernzuhalten vom Konzern, wie es nur ging. Und Gott sei Dank haben wir am Anfang, also der Schulter Langenberg, das war der CFO und der Mark Berg, die haben uns da bestens positioniert, das war traumhaft. Also wir haben eine entsprechende Freiheit gehabt, die uns auch erlaubt hat, umzusetzen und deswegen auch die entsprechenden Erfolge. Aber wie gesagt, am Ende des Tages würde ich sagen, das Konzept Liquid Labs an sich war das große Erfolg, war so viel daraus entstanden. Hoffentlich schaffen die das auch in Zukunft, so kreativ und innovativ zu bleiben.
Jetzt hast du ja lange als VC auch gearbeitet. Wie ist denn das auf einmal plötzlich auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen?
Ich habe die Frage letzte Woche mit einem VC gerade besprochen und ich habe gesagt, dass das, also als Shelf-like, also das im entsprechenden Verfallsdatum eines VCs ist ungefähr 6 Monate. Also das heißt, 6 Monate nachdem du aus Venture Capital rausgehst, merkt jeder, dass du das Geld nicht mehr hast. Und dir läuft keiner hinterher. Und das ist extrem angenehm. Ja, klar, weil ich meine ganz ehrlich, also als VC, das ist so eine Rockstar-Position. Weil meistens hängen VCs auf entsprechende Konferenzen ab. Da sind die Götter, weil die Taschen voll Geld haben. Und jeder rennt hinterher. Und natürlich kriegt man auch ein bisschen so wie eine Celebrity so einen richtig großen Kopf. Und man denkt, also man ist viel wichtiger, als man es ist. Und es ist natürlich extrem angenehm. Also man wird immer ohne Ende angesprochen. Also die, keine Ahnung, fast 15 Jahre oder so, was ich das gemacht habe. Man lernt jeden kennen. Man weiß auch, was los ist. Also der Einblick, den man als VC hat, was sich an neue Technologie entwickelt und was da draußen passiert, ist extrem spannend. Genau umgekehrt, also die ganzen Unternehmer kennenzulernen und auch zu sehen, was sich da tut, fand ich auch extrem spannend. Das fehlt mir auch, also das habe ich auch gelassen. Nur wie gesagt, also man wird auch dementsprechend behandelt, als ob man nichts verkehrt machen kann. Und man denkt, dass man auch viele Freunde hat, sobald man nicht mehr den Fonds hinter sich hat, merkt man wirklich, wer wegen des Geldes da war und wer wegen sozusagen Geschäftsbeziehungen da war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle auf einmal weg waren. Also ich bin extremst vernetzt noch in der Branche. Das hat auch extremst geholfen, als wir selber Geld gesucht haben. Also ich habe echt wirklich bei jedem Fonds irgendjemand anrufen können. Und ich kannte, also ich war wirklich mit jedem Fonds über ein Eck verbunden. Also diese Kevin Bacon-Spiel, so 6 Degrees of Kevin Bacon. Also das ist für mich im Venture-Bereich sehr angenehm gewesen, dass wir da überall reingekommen sind. Aber es ist schon anders, besonders wenn man wirklich Kunden anspricht. Also das heißt, also man versucht irgendwie halt ein Gespräch zu führen und sagt, hallo, hier Paul von Receive. Teilweise wissen die Leute gar nicht mehr, wer ich bin. Denen ist auch scheißegal. Und die Brand, die man aufgebaut hat als VC, das bringt dir quasi recht wenig, wenn du halt Inkasso-Software verkaufen willst. Also das heißt, man muss wirklich das Produkt und das Know-how verkaufen und mal zeigen, dass man weiß, wovon man redet. Es interessiert die Leute nicht, dass man früher Investor war und irgendwie teilweise so ganz klein indirekt die Branche mit aufgebaut hat in Europa. Das schert keinen. Und das ist ein Umstieg. Auch das Arbeiten ist anders. Ne? Also als VC arbeitest du komplett anders als Unternehmer. Als VC bist du immer am Rande und hast sozusagen vom Beirat oder vom Aufsichtsrat auf das entsprechende Einfluss. Als Unternehmer bist du wirklich im Tagesgeschäft, wirklich im Doing. Aber jetzt, ich muss auch sagen, also der Weg über Otto war für mich eine sehr angenehme Entwicklung dahin, weil bei Otto waren wir wirklich unternehmerisch aktiv. Wir haben selber gestartet, aber gleichzeitig auch unser eigenes Portfolio aufgebaut und dann finanziert. Das heißt, auch ein bisschen der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir bauen es wie so eine kleine VC-Welt für sich bei Otto auf. Und deswegen haben wir auch die 7 Jahre oder so bei Otto natürlich auch viel Operatives gemacht. Und das hat das dann deutlich einfacher gemacht, danach hundertprozentig auf einen Unternehmen den Fokus zu setzen. Deswegen war für mich der Umstieg sehr langsam und sehr angenehm. Ja, also sehr oft in dem Sinne. Natürlich ist es auch quasi jetzt, also als Unternehmer musst du auch eine dicke Haut haben. Und man hört 99 Mal Nein für jedes Jahr. Und das muss man auch wirklich wegstecken können. Ja, eigentlich mit den ganzen in einem Startup zu tun, ne? Also sei es Persönlichkeiten, Mitarbeiter, die kommen und gehen, Finanzierungsrunden, irgendwas geht immer schief. Also es gibt immer Firefighting, wo man irgendwie Probleme lösen muss. Also es ist ein Hoch und Runner und man muss sich auch damit abfinden, dass es Höchst und Tiefs gibt.
Verstehst du oder weißt du, welche Buzzwords du eher sagen musst, damit die Geldtaschen beim VC aufgeht, weil du selber sozusagen das Vokabular aus dem FF beherrschst?
Also das Fundraising war extremst einfach, also muss ich sagen. Also nicht einfach im Sinne von das Fundraising, aber die Prozesse dahin. Also es war genau für uns und jeder andere. Das interessiert keinen VC, dass ich ehemaliger VC war. Also damit habe ich eigentlich das Gespräch bekommen, aber wir mussten genauso das Konzept vermitteln und verkaufen, wie jeder andere.
Weißt du, worauf sie stehen? Ja? Also du weißt ja, was sie sehen wollen. Viel mehr vielleicht noch.
Sie sehen wollen, also die entsprechende Präsentation könnten wir deutlich einfacher quasi aufsetzen. Wir wussten auch, wie man mit denen redet. Also das heißt also viel von den, verzeih mein Deutsch, also das ganze Bullshit, wo man oft quasi auf völlig falsche Schienen quasi geht, das haben wir vermieden. Ich muss auch gestehen, dass unser Termsheet mit unseren, also die letzte Finanzierungsrunde, der Lead Investor, wir haben den Termsheet, glaube ich, mit einem Glas Wein und in 20 Minuten besprochen, weil ich weiß genau, was in einem Termsheet gehört, ich weiß genau, was wichtig ist. Also wollte ich da verhandeln wegen Tagalong und Dragalong, ist mir alles scheißegal, weil ich weiß, wie unwichtig das eigentlich im Großen und Ganzen ist. Habe ich auch verhandelt wegen 1-2% mehr oder weniger, war mir scheißegal, weil ich sage, ich möchte lieber quasi 10% von einem Milliarden-Exit haben, als 50% von 10-Millionen-Exit. Habe ich quasi meinen Beteiligungen gesagt und genauso haben wir das Ganze auch betrachtet. Deswegen haben wir viel Zeit nicht verloren mit Sachen, wo junge Unternehmer einfach sich vielleicht verzetteln. Die ganzen Klauseln in dem Vertrag, ich habe den Vertrag gelesen, ich kenne die Dinge in- und auswendig, ich habe tausende von gelesen. Das heißt, jede Klausel in dem Vertrag kenne ich in- und auswendig. Deswegen war auch die Vertragsgestaltung extremst einfach. Also eigentlich waren die Anwälte das nervigste Komponente, weil beide Seiten wollten sich einmischen und wir die eigentlich nicht gebraucht haben. Nur also aus der Verpflichtung den Investoren, also deren Investoren gegenüber und ich aus Verpflichtung meinen Investoren gegenüber, muss man natürlich die Anwälte einsetzen. Hätte man auch ohne machen können. Also die Verträge sind so standardisiert. Also das war angenehm, muss ich sagen. Also das sage ich auch jedem, der mich fragt, so nach dem Motto aus der Branche kommt. Wenn man das schon gelernt hat, auf der anderen Seite ist es wirklich 100-mal einfacher, das Ganze umzusetzen. Aber trotzdem war es schwierig. Wir haben echt wirklich viele Gespräche geführt. Also es waren viele VCs, mit denen wir die Pitches gemacht haben. Wir haben auch sehr oft Nein gehört. Wir haben auch ganz viel Feedback bekommen, was weh tat und
also. Ja. Aber wahrscheinlich trotzdem auch wieder was gelernt, ne, in der Zeit.
Aber hallo. Also das war auch augenöffnend. Und jetzt sind wir auch deutlich besser eigentlich vorbereitet für die nächste Finanzierungsrunde. Also
ist es denn soweit?
Wie bitte?
Wann ist denn die nächste Finanzierungsrunde soweit? Ihr habt jetzt 4 Millionen eingesammelt, ne, im Anfang des Jahres.
Genau, wir sind Gott sei Dank sehr gut finanziert bis 2022. Also wir haben wirklich das Ganze so geplant, dass wir mindestens jetzt, auch mit Covid, haben wir da entsprechend umgeplant, dass wir bis Ende nächstes Jahres mehr als genug Geld haben. Also ich vermute, wir sind irgendwann mal Mitte nächstes Jahres auf dem Weg. Weil man hat auch so eine lange Vorzeit, was Finanzierungsrunden angeht.
Yeah.
Das wissen die meisten Leute nicht, ne? Also man fängt eigentlich schon 6 Monate vorher an.
Yeah.
Das heißt, wenn wir irgendwie Anfang 2022 das Geld aufnehmen wollen oder Ende 2021, fangen wir im Sommer nächstes, also in ein Jahr fangen wir eigentlich schon an. Nur, okay, ich sage auch immer, also eigentlich gibt es nie, also es ist eigentlich so ein deutscher Spruch, also vorm Spiel ist nach dem Spiel. Also das heißt, wir fangen jetzt auch eigentlich, also man ist immer im Fundraising. Man baut Beziehungen zu den VCs auf, man muss die Leute kennenlernen, die müssen einen kennen. Ich halte auch die ganzen VCs, die ich gerne hätte in der nächsten Finanzierungsrunde, immer auf dem Laufenden. Die kriegen regelmäßige Updates von mir, man telefoniert, gibt Bescheid, was los ist. Immer wenn was Größeres passiert, also als wir unsere ersten und zweiten und dritten Großkunden abgeschlossen haben, haben wir dann im Endeffekt einfach Bescheid gegeben und ja, also man gibt denen immer einen Einblick und bleibt in Kontakt und versucht die halt auf dem Laufenden zu halten.
Aber ein spannender Punkt, weil du hattest das vorhin schon mal erwähnt, kurz, dass Corona natürlich auch so ein bisschen, ja, also bei euch scheint es ja doch ein bisschen zeitverzögert zu sein, dass ihr die Auswirkungen spürt, aber also habe ich dich da richtig verstanden? Ich meine, ihr habt es ja tatsächlich mit Konzernen zu tun, die Geld eintreiben und die viele Kunden werden ja jetzt in den nächsten Monaten nicht bezahlen können. Also wie spürt ihr das unmittelbar auch im Hinblick jetzt auf eine mögliche neue Finanzierung? Also müsst ihr jetzt schneller sein oder?
Deswegen haben wir ein bisschen sozusagen die Geschwindigkeit rausgenommen. Also wir hätten jetzt in der Zeit von Corona deutlich schneller quasi das Team aufgebaut und werden gerne ein bisschen weiter mit Ausbau, was unsere Vertriebe angeht und so. Aber das Produkt ist hundertprozentig in Plan. Das heißt, also die entsprechende Entwicklung ist da und das Kern-Tech-Team haben wir beibehalten und auch weiter aufgebaut. Nur wir haben die entsprechenden Positionen etwas nach hinten versetzt. Wir sehen auch, dass es quasi so eine geballte Bedarf gibt. Also das, was wir jetzt nicht quasi aufnehmen, wird in 6 Monaten kommen. Und wir haben dementsprechend quasi angepasst. Aber wiederum haben wir auch jetzt nicht so einen richtig harten Schnitt genommen, weil irgendwann mal schneidet man zu tief. Und das war uns auch bewusst wichtig, dass wir auch nicht zu tief schneiden, so nach dem Motto, es wird die nächsten 18 Monate nichts. Und wir haben auch noch den Vorteil, dass wir auch ganz viele Kunden und Kundengespräche angefangen haben vor der Covid-Zeit. Und die sind auch weiter gelaufen. Also da sind wir einfach mal auf Video umgestiegen und das lief genauso weiter, wie wir uns das vorgestellt haben, hätten wir das quasi persönlich mit den Leuten gemacht. Wir sind aber auch in der Lage, komplett quasi per Telefon und Video zu verkaufen. Also es geht 1:1 quasi per Zoom oder was immer man nutzt. Wir müssen nicht vor Ort sein und die Lösung kann man auch dementsprechend verkaufen, remote. Und das ist also das passt. Also wir haben auch neue Kunden angesprochen jetzt in der Zeit, wo man nicht physisch vor Ort sein kann. Das läuft auch relativ gut voran. Aber wir werden auch, wir schätzen so ein halbes Jahr ist da sozusagen einfach mal raus. Also auch die Kunden selber, ne? Die großen Konzerne haben auch sich erstmals anpassen müssen. Und man spürt Covid dadurch, dass die selber sich entsprechend umorientieren mussten die ganzen Leute ins Homeoffice bringen und.
Yeah.
Und auf einmal war die halt vielleicht 1-2 Monate nicht gerade groß ansprechbar. Jetzt kommt es aber wieder. Wir spüren das wieder alles jetzt im Positiven. Also geht alles wieder ein bisschen auf dem, ich hasse das Begriff Normalität zurück, aber wir spüren, dass es sich jetzt deutlich verbessert hat und voran. Und ja, wie gesagt, also die spüren werden wir alle mal sehen. Aber wir sind da Gott sei Dank nicht so betroffen wie die Mobilitätsbranche, ne? Die ganzen Scooter oder was immer, also die heute auf morgen kein Geschäft haben. Die ganze Reisebranche und alles, was mit Travel ist und Dinge, die einfach wirklich von heute auf morgen tot waren. Das haben wir überhaupt nicht so empfunden.
Okay. Ja, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, weil ich merke, du bist sehr passioniert und hast ja auch ganz viel zu erzählen und hast ja auch eine ganz spannende Historie. Aber irgendwann hört uns keiner mehr zu, wenn wir immer noch weiter plaudern. lass uns nochmal so also ganz kurze Antworten. Das sind so fünf kurze Fragen. Das ist ein so Entweder-Oder. Bist du Autofahrer oder Radfahrer?
Radfahrer.
Geht ja in Hamburg auch ganz gut, ne?
Ja, also ich versuche einfach gar nicht Auto zu fahren, wo ich muss, und ich springe aufs Rad, um Sport zu machen. Am liebsten bin ich aber zu Hause.
Fährst du auch mit dem Rad zur Arbeit?
Oder ist dann doch nein, weit? Also ich könnte theoretisch, aber ich fahre meinen Sohn immer quasi zur Kita, deswegen nehme ich quasi im Endeffekt das Auto. Er ist noch nicht alt genug, dass er mitfährt per Rad, aber da sind wir nicht weit entfernt von. Also ich freue mich auf den Punkt, wo ich mit dem Rad ihn zur Kita nehmen kann, und dann fahre ich weiter mit meinem Rad zur Bahn. Aber ich fahre mit der Bahn immer nach Hamburg. Das heißt, ich fahre immer von Großhansdorf nach Arnsburg und fahre dann mit dem Bahn zur Hauptbahnhof. Also eigentlich eher quasi Auto. Also ich versuche das Auto per se nicht zu benutzen, wenn ich es nicht nutzen muss.
Und ihr sitzt ja mit Receive direkt in Hamburg, bitte, ne? Da in der Speicherstadt.
Wir sind in der Hafen City, also nicht Speicherstadt. Also das ist am Arsch der Welt von der Hafen City. Im Moment ist es noch um uns drumherum Baustelle. Aber wir sind fast bei den Elbbrücken im Finnhaven. Aber das wird auch schön. Also langsam kommt die Ecke. Und wir haben direkt vor der Haustür die U-Bahn-Station, also Universität, perfekt, ist direkt vor der Haustür. Die Lage ist top, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr fahren will.
Okay.
Richtig gut.
Okay, bist du ein Landmensch oder eher ein Stadtmensch?
Ja, Land. Ich wohne auf dem Land.
Ja, okay. Okay, die Frage USA oder Europa haben wir ja eingangs geklärt.
Ganz klar Europa.
Ja, du bist da sehr deutlich, ne?
Ja.
Okay, ja, ich meine, wenn man das beobachtet, was da gerade in den USA passiert, das kann einem schon fremd sein, ne?
No comment im negativen Sinne.
Ja, du schüttelst auch den Kopf. Man kann auch nur den Kopf schütteln, ne?
Genau.
Startup oder Corporate?
Ja, Startup immer.
Ja? So, Online-Shopper oder Einzelhandel?
Nur online. Ich gehe nie einkaufen sonst. Ja, wir leben komplett online, sei es Supermarkteinkäufe. Wir machen, also bei uns kommen irgendwie 5 Lieferanten am Tag gefühlt. Wir kaufen wirklich inzwischen alles online. Ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal in einem Laden war.
Okay.
Muss ich wirklich nachdenken. Also ich gehe nicht shoppen.
Corona, ja.
Ja, wir kaufen unsere, also wirklich Einkäufe, Supermarkt, alles Rewe online. Wir kaufen nur noch online. Also ich sehe auch keinen Grund, einkaufen zu gehen. Hier und da, wenn ich mal was spontan brauche, aber auch nicht mal das. Also Kleidung, Kleidung, aber ich kaufe alles online. Ich finde es so viel einfacher. Und wenn es nicht passt, schicke ich es einfach zurück.
Du kaufst keine Kleidung. Bist du so jemand, der versucht, irgendwie so ganz nachhaltig sehr lange Dinge zu nutzen?
Nee, also ich bin einfach alt. Irgendwann mal.
Hast du das gefunden, meinst du?
Ich glaube, ich habe das Hemd hier vor 15 Jahren gekauft. Das ist halt Hugo Boss, aber meine damalige Freundin hat ein Praktikum bei Hugo Boss gemacht und ich trage sie immer noch.
Perfekt.
Nee, gefühlt bin ich wie mein Vater. Also ab 40 kauft der Mann nichts Neues. Nee, also ich bin.
Das Schöne ist ja, wenn es dann noch passt, dann kann man ja auch noch stolz darauf sein.
Das ist genau, warum ich viel Sport mache. Ich muss nie neue Kleidung kaufen, weil es nicht mehr passt. Das ist so meine Einstellung.
Okay, die letzte Frage, die haben wir aber letztendlich auch schon geklärt. Sport oder Literatur? Du bist ja sehr sportlich, ne?
Immer Sport.
Ja, genau.
Und dann Hörbücher, während ich Sport mache. Deswegen kann ich beide verbinden.
Ja, du sagtest ja Podcast, aber du hörst dann auch Hörbücher?
Ich kann auch Hörbücher natürlich. Das ist auch, was ich gerne mache. Wenn die Podcasts mich zu sehr nerven, dann steige ich gerne um auf Hörbücher. Geht auch sehr gut.
Belletristik oder Sachbuch? Belletristik oder Sachbuch?
Beides, aber überwiegend Sach. Also muss ich auch sagen, eher so Sachen, das passt auch irgendwie besser zum Hörbuch. Also wenn es wirklich so Geschichten sind oder so, das lese ich gerne. Und auch die Frage Buch oder Kindle, also Sachbücher aus Kindle und quasi Geschichten und so gerne als echtes Buch. Also ich halte auch gerne ein Buch mal in der Hand und lese gerne so.
Aber so wie das klingt, hast du ja kaum Zeit dazu, oder? Um mal ein physisches Buch zu lesen.
Ja, also bevor ich ins Bett gehe abends, meistens greife ich immer zum Buch, aber da penne ich auch meistens 15 Minuten später. Okay. Also, ich komme langsam in den Büchern voran. Also sagen wir so.
Ja, ich finde, man ist ja abends auch so computermüde, dann hat man schon so viel gelesen am Rechner, ne? Dann ist es richtig anstrengend, tatsächlich nochmal ein Buch so physisch von Blatt zu lesen.
Ja, aber ich finde es auch immer angenehm. Also ich finde es eher genau umgekehrt etwas angenehm, einfach mal die letzte halbe Stunde oder so quasi komplett weg vom Rechner. Also ich versuche auch meistens so mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, wirklich weg von Technologie. Aber dann habe ich auch gerne ein Buch in der Hand. Irgendwie ist es eine Umstellung. Und ich ticke auch anders. Also ich gefühlt lese ich anders, wenn ich mal ein Buch in der Hand halte, ja, als wenn ich eine Kindle lese oder wenn ich wirklich etwas auf dem Bildschirm habe. Also
das ist, man liest es intensiver, ne?
Genau, und ich lese aber auch eine Kindle. Also ich habe ein physisches Kindle und nicht ein iPad, weil irgendwie, wenn ich das iPad habe, dann schaltet man schon um auf E-Mails und so. Deswegen habe ich auch eine Kindle. Wenn ich ein Buch lese, will ich nicht immer zwischen E-Mail und Buch hin und her schalten. Deswegen, also ich habe die Sachen, die dediziert sind, aber ja, wie du recht, also völlig zu Recht gesagt hast, also wenn ich mal eine halbe Stunde am Tag lese, ist es viel. Also wirklich so nach dem Motto, für mich.
Ja,
aber ich lese viel für den Job, also das mache ich schon. Also auch ich nehme mir auch Zeit tagsüber, dass ich auch Sachbücher zur Themen lese. Also ich blocke auch Zeit tagsüber manchmal einfach zum Lesen. Aber das ist jetzt nicht privat. Ja, ja, also das, also ich versuche immer weiter zu, also lernen will ich immer in den Job. Also ich sage auch jeder so, wirklich auch mal jeden Tag mal irgendwas lernen und was lesen, also über das, was man macht. Versuche ich komplett einen umzusetzen.
Spannend ist, also das heißt, Lesen ist dann für dich Arbeitszeit in dem Fall.
Also wenn es um den Job geht und wenn ich wirklich was lernen will, ist es dann während der Arbeitszeit, absolut. Ja. Aber was ist für mich Arbeitszeit? Ich bin Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens. Ich bestimme meine Arbeitszeit. Ja, ist das Schöne, wenn man Chef ist.
Schön. Okay, unabhängig davon, allerletzte Frage, unabhängig davon, wenn du kein Chef bist, was möchtest du in den nächsten 5 Jahren noch tun, wofür bislang die Zeit fehlte oder die Muße? Oder der Mut. Ach,
mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen und dafür sorgen, dass er ein entspannter, glücklicher Mensch ist, wenn er groß wird. Also ich bin sehr, also sehr eigentlich darauf fokussiert, einfach mal die Zeit mit ihm zu verbringen. Mhm. Ich habe den Vorteil gehabt, dass als ich jung war, hat mein Vater sehr viel Zeit auch mit mir verbracht. Also das heißt, auch sich sehr viel Zeit für mich und meine Schwester genommen. Und obwohl er viel gearbeitet hat, hat er auch immer Zeit für mich gehabt. Und deswegen sage ich, also Family, Health, Career, Pick 2. Und mein Ziel im Leben ist Pick 3. Und ich versuche da irgendwie den Balance zu finden. Und dafür, wenn ich Familie sage, heißt es auch Zeit für meine Familie zu haben. Mhm. Und auch noch gesund zu bleiben und meinen Job zu machen. Aber für viele andere Sachen bleibt nicht Zeit. Deswegen, also für die nächsten 5 Jahre ist halt Receive aufbauen, Familie glücklich machen und gesund bleiben.
Ambitioniert, aber du scheinst es mit sehr viel Enthusiasmus zu machen.
Ja, und wenn alles scheitert, kann ich immer noch was anderes machen. Deswegen, also, what's there to lose? Also, ich sage auch immer, also, ich versuche das immer zu vereinen und ambitionierte Ziele anzugehen. Und wenn es nicht klappt, mache ich was anderes. Also, man kann sich immer neu erfinden, auch wenn man 40, 50 ist, 60 ist. Geht alles.
Ach, und so alt ist das ja noch nicht. Also, ich finde,
ich mache immer den Witz, dass ich alt bin, aber das mache ich eher auch provokativ.
Das, und ich finde ja tatsächlich, die Digitalisierung, die bietet ja auch gute Möglichkeiten, auch nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, anders als früher, ne, wo man irgendwie einen Beruf gelernt hat und dann hat man das ja irgendwie 55 Jahre gemacht oder so und irgendwann hatte man keine Lust mehr drauf und musste es trotzdem machen. Ja. Und das ist ja das Schöne heute, ne, dass man irgendwie sich nochmal einen neuen Impuls geben kann selbst.
Ja, eine kleine Anekdote am Ende, also die Realität, und das wird immer wieder, jedes Jahr kommen diese Studien raus, die vergehen sehr schnell, weil ein paar alte Menschen wie ich das immer wieder quasi retweeten. Aber
ich höre das auch, ich bin genauso alt, wenn du das noch dreimal sagst, dann fühle ich mich auch ganz alt.
Es macht mir so viel Spaß, das zu machen, weil es ist wirklich, jeder fühlt sich dann irgendwie angesprochen, weil ich sage, es ist genau das Gegenteil, scheiß drauf. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wie gesagt, also durchschnittlich werden die erfolgreichsten Unternehmen mit Leuten, die Mitte 40 sind oder von Leuten, die Mitte 40 sind, gegründet. Und die Studien werden immer jedes Jahr rausgebracht. Also die erfolgreichsten Firmen sind von Leuten, die 40 plus sind, gegründet. Das sieht man nur nicht in den Medien, weil da wird immer eine Mark Zuckerberg vorgeschickt und nicht die ganzen anderen erfolgreichen Leute, die sich einfach mal nicht aufgeilen, mal in den Medien zu sein. Und das ist die Realität. Und deswegen, also ich sage, mit 45 bin ich quasi erst am Anfang von ein paar weiteren Neugründungen. Also das ist auch nicht das letzte Firma, die ich gründe. Das kann ich auch hundertprozentig versprechen.
Tatsächlich. Okay, dann reden wir uns in ein paar Jahren spätestens da wieder.
Hoffentlich.
Ansonsten habe ich sehr genossen dieses Gespräch. Vielen Dank für die Zeit. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Weile auch miteinander getalkt und es ist ja auch deine Arbeitszeit. Also umso mehr freue ich mich, dass wir die Zeit miteinander gefunden haben. Ja, vielen Dank.
Ich hatte auch jemand auch die 1:40 ausgehalten mit uns beiden. Also ich drücke die Daumen.
Klar, jeder bis zum Schluss.
Sehr schön. Sehr schön.
Danke, ja, Dank. Herzlichen Dank. Dann bis bald hoffentlich. Tschüss.
Ciao. Ja, bis bald.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.